Die Predigt Beharrlichkeit wurde am 20. Mai 1962 von William Merriam Branham gepredigt. Übersetzt wurde sie von Stefan Baumann. Lasst uns für einen Augenblick unsere Häupter beugen. Unser himmlischer Vater, wir sind heute so froh, dass wir leben dürfen und hier sein können, wo wir wiederum die Gelegenheit haben, das Evangelium zu verkünden, den unerforschlichen Reichtum Jesu Christi. Und wir beten, dass der Heilige Geist das Wort in uns allen beleben möge, während wir ihn heute in Form des geschriebenen Wortes den Menschen vorstellen, damit wir uns auf sein Kommen vorbereiten können. Wir bitten es in seinem Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Chicago hat einfach etwas Besonderes an sich. Jedes Mal, wenn ich nach Chicago komme, finde ich es einfach gut. Vom ersten Mal an, als ich hier war, um zu predigen, sah es immer so aus, als ob es einfach etwas Besonderes gibt, das mich nach Chicago zieht. Und ich komme so oft, bis ihr wohl müde werdet, um mich anzuschauen. Aber ihr seid so eine große Stadt und so viele Menschen hier. Ich schätze, es sind etwa 5 Millionen Menschen oder so ähnlich. Ich würde gerne alle besuchen, um zu sehen, ob sie alle so sind wie die, die zu den Versammlungen kommen. Wenn das der Fall ist, ist dies ein wunderbarer Ort. Denn eure Anwesenheit schafft immer so eine wunderbare Atmosphäre des christlichen Glaubens und der Gemeinschaft. Es ist immer ein Vorrecht, hier zu sein. Das erste Mal kamen wir auf Einladung unseres kleinen Bruder Joseph Bosé her. Seitdem haben die christlichen Geschäftsleute diese wunderbare Versammlung hier. Und ich bin viele Male von ihnen eingeladen worden und auch von der Gruppe der Prediger des vollen Evangeliums in ganz Chicago. So betrachte ich es als ein großes Vorrecht, heute hier zu sein und Bruder Sunmore zu sehen. Wir trafen sie gestern Abend nach dem Gottesdienst und fragten sie, ob sie kommen würden, aber sie waren sich nicht ganz sicher. Doch ich sehe, dass der Heilige Geist sie trotzdem hierher geführt haben muss. Wir waren dankbar. Gestern Abend, als wir uns unterhielten, saßen mein Sohn und ich zusammen. Ich hatte noch nichts gegessen und so aß ich gestern Abend ein kleines Sandwich. Und wir sprachen darüber, was für großartige Menschen Bruder und Schwester Sunmore sind und weshalb wir es als ein Vorrecht ansehen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben und sie zu kennen. Heute ist er hier bei uns in Chicago. Der Herr segne euch. Ich schätze, dein Liebling ist auch mitgekommen. Ich weiß, dass du so über sie denkst. Sie ist immer noch dein Liebling. Das ist die Art und Weise. Ich weiß, dass wir als Christen alle in dieser Weise über unsere Frauen denken. Sie sind immer noch unsere Lieblinge. Ich hoffe, dass sich das in meiner Familie nie ändert und in eurer Familie auch nicht, dass wir immer so über unsere Frauen denken. Schließlich stehen sie Seite an Seite mit uns, um uns in diesen Kämpfen zu unterstützen, und wir brauchen sie. Obwohl ich viele brennende Dinge zu ihnen gesagt habe, aber nicht, um ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um sie mit dem Evangelium in Einklang zu bringen. Und seht ihr, dass es das Werkzeug Satans ist, woran er am härtesten arbeitet. Das war sein erstes Werkzeug. Er hat sich nie geändert. Er bleibt genau dabei. Wir müssen einfach beständig für unsere Schwestern beten. Natürlich beten sie auch für uns. Und gemeinsam können wir wie eine unbesiegbare Armee vorwärts marschieren mit unserem großen Hauptmann Jesus Christus und seinem Wort, das uns vorausgeht und uns den Weg bahnt. Nun, während ich hier bei Bruder Carlson bin, kann ich es einfach nicht in Worte fassen, wie sehr ich Bruder Carlson schätze. Viele Male, er sah mich an einem Punkt, an dem ich niedergeschlagen war, und er stand mir bei. Er erweist sich immer noch als ein wahrer Bruder. Ich schätze Bruder Carlson. Ich schätze euch alle. Der Herr segne euch reichlich. Ich weiß, dass ihr bald einen Gottesdienst in eurer Gemeinde haben werdet. Und ich schätze eure Pastoren, die so nett waren, zu sagen, dass hier ein Gottesdienst sein wird. Ich sehe zwei von ihnen auf dem Podium sitzen und viele von ihnen draußen in der Versammlung, in der Zuhörerschaft. Wir sind sehr dankbar. Ich möchte, dass ihr daran denkt, dass morgen Abend diese Missionsversammlung, wie ich es nenne, für unseren Bruder Josef ist. Und wir werden hier sein. Ich denke, sie haben die Orte und so weiter schon angekündigt. Ich danke euch für eure Gebete. Vor ein paar Tagen wäre ich beinahe nicht mehr hier bei euch auf der Erde gewesen, als mir dort am Schießstand ein Gewehr in der Hand explodierte. Jemand hatte mir ein Gewehr gegeben. Es war ein nachgebohrtes Gewehr und auch nicht die Art von Patrone, die wirklich darin hätte verschossen werden sollen. Die Firma sagte, dass es vollkommen sicher sei, was es auch gewesen wäre, wenn sie richtig gebohrt hätten. Aber es gab einen Spalt an der Spitze, der dazu führte, dass die Patrone zurück in mein Gesicht flog, anstatt aus dem Lauf zu kommen. Und ungefähr 6 Tonnen Druck trafen mich mitten ins Gesicht und das Gewehr löste sich auf und der Lauf wurde 46 Meter weggeschleudert. Der Bolzen ging in die eine Richtung und die Waffe schmolz in meiner Hand. Und hier stehe ich heute Nachmittag und lebe noch. Gott sei Dank. Amen. Sie wollten meine Augen untersuchen. Ich hatte so viele Splitter im Gesicht, dass es aussah, als hätten sie eine Handvoll Hamburger genommen und sie einfach auf mein Gesicht gelegt. Es gibt dort nur noch einen oder zwei kleine Flecke, die übrig geblieben sind. Das Stirnrunzeln, das ihr sehen könnt. Innerhalb von ein paar Tagen, es waren etwa 3, war alles wieder verschwunden. Es gibt dort einen Facharzt. Sie fuhren mich dorthin, um zu schauen, ob etwas davon in die Seite meines Auges gelangt ist. Und er schüttelte den Kopf, schrieb zurück und sagte, das Einzige, was ich weiß, ist, dass der liebe Gott des Himmels dort bei seinem Diener gesessen haben muss, denn der Mann, der ihn fand, hätte eigentlich nichts mehr als den unteren Teil seines Körpers finden sollen. Was eine Waffe bei diesem Druck zum Bersten bringen kann, hätte Kopf und Schulter wegblasen müssen. Also seht ihr, dass Gott immer noch gut ist. Satan versucht uns zu töten, aber er kann uns nicht ergreifen, bis er sagt, bereit. Das stimmt. So ist es. Er kann uns einfach nicht hinwegnehmen. Und so sind wir dankbar dafür. Ich bin Gott dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt, immer noch hier auf der Erde zu bleiben, um seinem Volk dieselbe Botschaft zu überbringen, wie ich es getan habe. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang. Eines Tages werde ich die Ewigkeit mit euch verbringen. Und viele der Gruppen, als sie davon hörten, wir haben nichts gesagt, sondern einfach geschwiegen. Aber die Telefone klingelten, die Leute riefen an, überall versammelten sich Gebetsgruppen, die sagten, nun, wir wissen nicht, ob er uns erhört oder nicht, aber wir beten auf jeden Fall. Das ist die Art, die er erhört. Diese bescheidene kleine Gruppe, ich bin euch dankbar. Und gestern Abend, bevor wir das Versammlungsgebäude verließen, ließ Bruder Carlson die ganze Gruppe aufstehen und betete für mich, dass Gott mir hilft. Das tut mir so gut, denn ich bin auf diese Gebete angewiesen. Ich weiß aber auch, dass ich eines Tages gehen muss, wenn Jesus noch etwas verzieht. Und dann möchte ich nach meinem Abschied Fußspuren durch das Evangelium hinterlassen haben. Das Evangelium ist die Kraft Gottes durch sein Wort. Ich möchte Samen sehen, dass wenn der Regen, der Heilige Geist, fällt, die Samen zum Leben erweckt werden, die ich gesät habe. Biblischer Samen wird eine biblische Gemeinde hervorbringen. Diese wird einen bibelgläubigen Christen hervorbringen, der glaubt und den biblischen Heiligen Geist in Bewegung bringt, weil das Wort vom Heiligen Geist geschrieben wurde. Wenn er kommt, nimmt er sein eigenes Wort auf. Dabei möchte ich auch bleiben. Er kann Dinge tun, die hier nicht niedergeschrieben sind, aber ich hoffe, dass ich lange genug leben kann, um zu sehen, wie er alles erfüllt, was er hier verheißen hat. Das reicht mir völlig aus. Es ist so schön, hier zu sein, und ich freue mich auf morgen Abend. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf einen kleinen Text lenken, den ich gerne für etwa 30 oder 40 Minuten verwenden möchte, so der Herr will. Der Bruder hatte angekündigt, dass wir für die Kranken beten, und ich habe vergessen, ihm zu sagen, Gebetskarten auszugeben. Aber Gott wird sicher einen Weg für uns bereiten. Wir werden die Reihe geordnet halten, bis wir für sie gebetet haben. In Ordnung? Es tut mir leid, aber wir haben einfach nicht daran gedacht. Lasst uns jetzt das Markus-Evangelium aufschlagen, wenn ihr wollt. Ich habe hier ein paar Schriftstellen aufgeschrieben, und wenn ihr euren Stift dabei habt, könnt ihr sie markieren, denn ich werde mich heute Nachmittag darauf beziehen. Wir würden uns sehr freuen. Wir möchten in Markus im 7. Kapitel mit dem 24. Vers beginnen. Markus 7, Vers 24. Mein rechtes Auge, wo die 15 Splitter der Patrone unter mein Auge einschlugen, diese Splitter waren so stark, dass es die Rinde von den Bäumen riss, die fast 30 Meter von mir entfernt standen, und kleine Splitter flogen in mein Auge. Der Arzt sagte, ich habe so etwas noch nie gesehen. Der große Splitter steckte in meinem Schädel und um meinen Wangenknochen herum und ging an meinem Auge vorbei. Ein Stück ging hier durch und schlug den oberen Teil des Zahnes ab. Und 15 Stücke flogen direkt unter das Visier und bildeten unterhalb einen Halbmondkreis, berührten das Sehvermögen aber nicht. Sie gingen direkt ins Auge und legten sich. Hätte ein Stück es getroffen, wäre das Auge weg gewesen. Das Ziehen im Auge macht es ein kleines bisschen schwach, aber es wird alles gut werden. Nach einer Weile wird es wieder gut sein. Ich preise den Herrn dafür. Sogar der Arzt selbst sagte, ich verstehe es nicht. Aber er sagte, wenn das ist erst vor etwas mehr als 2 Wochen passiert, also ist es noch etwas schwach. Aber er hat gesagt, dass alles in Ordnung wäre, und ich bin mir sicher, dass das die Zustimmung des Herrn ist. Es wird alles gut werden. Wir wollen nun mit dem 24. Vers des 7. Kapitels beginnen. Von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus und Sidon und trat in ein Haus. Und er konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizerin von Geburt, und sie bat ihn, dass er den Teufel von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr, »Lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen.« Sie aber antwortete und sprach zu ihm, »Ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder.« Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen gehe hin. Der Teufel ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie den Teufel ausgefahren und ihre Tochter lag auf dem Bett. Wenn ich einen Titel für dieses Thema wählen wollte, würde ich ihn Beharrlichkeit nennen. Möge der Herr dem Lesen seines Wortes seinen Segen hinzufügen. Beharrlichkeit. Laut Websters Wörterbuch, in dem ich gerade nachgeschaut habe, bedeutet es, ausdauernd zu sein, um ein Ziel zu erreichen. Du musst voll und ganz überzeugt und ausdauernd sein. Dann bist du beharrlich. Und es ist ein gutes Wort, ich mag es. Ich mag dieses schöne Wort sehr gern, Beharrlichkeit. Und ich denke, das ist die Einstellung, die alle Christen jederzeit haben sollten, seid beharrlich. Und Menschen durch alle Zeitalter hindurch, die an das glaubten, was sie versuchten zu erreichen, waren immer ausdauernd. Im Laufe der Geschichte haben alle Menschen, die jemals etwas getan haben, versucht, etwas zu erreichen. Sie müssen an das glauben, was sie zu erreichen versuchen. Und wenn sie das tun, dann sind sie beharrlich. Vor ein paar Augenblicken saß ich in meinem Motelzimmer und dachte, Herr, was soll ich heute Nachmittag zu deinen Kindern sagen? Denn ich habe heute Nachmittag die Erkauften deines Blutes für 45 Minuten oder vielleicht eine Stunde hier. Die Auserwählten, die Kinder Gottes, die sich hier in dieser großen Stadt und ihrem Umkreis aufhalten. Pilger und Fremdlinge in dieser Welt. Hier gibt es keinen Ort, den ich wirklich ihr Zuhause nennen könnte. Aber ihr Heim ist jenseits und sie sind Pilger. Ich kann nicht einfach leichtfertig hineingehen, um diesen Menschen etwas zu sagen, was sie beleidigen könnte. Ich muss etwas sagen, was ihnen helfen würde. Ich komme nicht in die Gemeinde, nur um gesehen oder gehört zu werden. Ich bin gekommen, um zu versuchen, diesen Menschen zu helfen und etwas für sie zu tun, damit sie die Gemeinde nicht verlassen und sagen, nun, ich saß heute Nachmittag vergeblich dort. Ich habe nichts gelernt. Ich hatte keinen Besuch des Geistes. Deshalb bleibe ich gerne im Wort, weil der Geist mit dem Wort einhergeht. Ich lese sein Wort und spreche über sein Wort. Dann dachte ich über Ausdauer nach. Und ich dachte, ja, viele Menschen sind ausdauernd. Bevor man ausdauernd sein kann, muss man Glauben an das haben, was man versucht zu erreichen. Du musst zuerst Glauben haben, bevor du beharrlich sein kannst. Glaube und Beharrlichkeit gehen also Hand in Hand. Sie sind Brüder. Du musst glauben, sonst hast du kein Vertrauen. Du wirst sonst nicht wissen, ob du richtig oder falsch liegst. Aber wenn man den Punkt erreicht hat, an den man an das glaubt, was man zu tun versucht, dann kann man ausdauernd sein. Ich habe nachgedacht, zu Beginn der Geschichte unserer Nation, als eine Handvoll Soldaten an einem kalten Wintertag dort waren, standen die Chancen schlecht. Sie waren amerikanische Soldaten. Wenn ich die Geschichte unserer Nation lese, lässt es mich im Herzen weinen. Aber ihr Anführer war ein Christ. Der Delaware war zugefroren. Es gab Eisschluchten. Und soweit ich weiß, hatte etwa die Hälfte der amerikanischen Soldaten nicht einmal Schuhe an den Füßen. Mit Stoff um ihre Füße gewickelt waren sie amerikanische Soldaten. Und der Widerstand war groß. Alles stand gegen sie. Doch nachdem er die ganze Nacht gebetet hatte, bis er im Schnee bis zu den Hüften durchnässt war, wo er gekniet und gebetet hatte, blieb ihr großer Anführer standhaft. Denn er hatte die Gewissheit von Gott, dass er den Delaware trotzdem überqueren konnte. Er war beharrlich, obwohl er 3 Einschusslöcher in seiner Kleidung hatte. Er hatte von Gott gehört, und egal wie die Chancen standen, er war ausdauernd. Er konnte beharrlich sein, weil er von Gott gehört hatte und glaubte, dass der Gott, der ihn zum Sieg für diese große Nation führte, mit ihm war. Deshalb bedeutete ihm der zugefrorene Delaware nichts. Ganz gleich, wie viel Eis dort war oder welche Hindernisse sich ihm in den Weg stellten, er konnte beharrlich bleiben, weil er spürte, dass Gott auf seiner Seite war. Wie großartig ist das, wenn wir von Gott hören und uns sicher sein können, dass wir in seiner Gemeinschaft sind. Dann gibt es nichts, was zu groß wäre. Es gibt nichts, was groß genug wäre, um diese Person aufzuhalten. Männer, die es jemals zu etwas gebracht haben, waren zu jeder Zeit und in jedem Zeitalter Männer, die an Gott geglaubt haben. Sie hatten Glauben an Gott und widersetzten sich dem Feind, der von allen Seiten kam, und sie waren ausdauernd, weil sie an Gott geglaubt haben. Ich glaube daher, dass jeder Christ sehr beharrlich sein sollte. Ich denke an die Anfänge, wie wir sie beim großen Propheten Noah finden. Er kam aus der Familie von Seth, Gerechtigkeit, die in der Demut lag. Wenn ihr jemals die Ahnentafel dieser Abstammungslinie zurückverfolgt, findet ihr heraus, dass Kains Kinder alle klug, gebildet, Wissenschaftler und große Geschäftsleute der Welt wurden. Aber Seths Kinder waren bescheidene Diener der Erde. Sie waren Schafhirten und Bauern, Männer mit bescheidenem Charakter. Und lasst uns an Noah denken, einen gewöhnlichen Bauern, der mit seinen einfachen Werkzeugen auf dem Feld stand und versuchte, den Lebensunterhalt für seine Kinder zu verdienen. Und er war gewiss kein Architekt, einfach nur ein guter Mann, und Gottes Segen war auf ihm. Jeden Tag, wenn er zum Mittagessen nach Hause kam, versammelte er seine Familie um sich, und sie knieten vielleicht alle nieder und beteten zu Gott. Eines Tages, als er dort draußen auf dem Feld war, war er wahrscheinlich ganz verstört, und seine Seele ärgerte sich, weil die Sünde auf der Erde groß war. Die Sünden der Menschen waren so vor Gott gekommen, dass es ihn sogar reute, dass er überhaupt einen Menschen geschaffen hatte. Also muss es, so wie in der heutigen Zeit gewesen sein, große, hoch, aufragende Gebäude, große Dinge. Wisst ihr, sie haben damals in der Wissenschaft Dinge getan, die wir heute nicht mehr tun können. Sie bauten Pyramiden, die Sphinx und viele Dinge, die sie taten, die wir heute nicht nachbauen können. Sie hatten ein Färbemittel, mit dem sie alles einfärben konnten. Bis zum heutigen Tag blieb es dauerhaft erhalten. Nach tausenden von Jahren haben wir es nicht mehr. Sie besaßen eine Kunst des Einbalsamierens, die wir heute nicht haben. In vielen Dingen waren sie weiter fortgeschritten, als wir es heute sind. Was für eine kluge Welt! Und auch ihre Kirchen müssen größer gewesen sein als unsere Kirchen heute. Aber in all dem wurden sie zu einem Haufen Verdorbenheit, denn die Welt war vollständig mit Menschen bedeckt, die sich auf der Erde vermehrten. Und dann setzte die Gewalt ein. Ihr hier in Chicago habt es schwerer, euren christlichen Glauben zu leben, als der Mann draußen in der Prärie, irgendwo in den westlichen Ebenen, wo er die Dinge, die Korruption und die Gewalt nicht sieht, die ihr jeden Tag anschauen müsst. Deshalb braucht es viel Gnade und Kraft, um euch von den Dingen der Welt fernzuhalten. Er hat eine kleine Kirche irgendwo da draußen, zu der er und seine Familie am Sonntagmorgen viele Kilometer fahren. Wahrscheinlich sieht er niemanden sonst, bis der Bezirksreiter vorbeikommt und sie sich wieder versammeln. Hier habt ihr jeden Tag mit Auseinandersetzungen zu kämpfen und der Teufel versucht, euch auf diese oder jene Weise zu überreden. Jede Stunde eures Lebens ist ein Kampf. Jemand sagt, das ist aber ein guter Spruch, Halleluja, der Übersetzer. Denn wir haben einen großen Sieg, Amen, und einen großen Sieger. Nun, als Noah eines Tages draußen auf der Ebene war und vielleicht den Boden, der Übersetzer, umgrub und seine Ernte bereitete, kam Gott und begann, zu ihm zu sprechen. Und er sagte zu Noah vielleicht so etwas wie, ich sehe dein Herz und weiß, dass die Sünden dieser Welt dich quälen. Dadurch, dass es alles großartige, kultivierte Menschen sind, haben sie sich von mir abgewandt. Es sind kluge, hochgebildete, geschliffene Männer. Aber ich möchte, dass du zur Rettung deines Hauses und aller, die hereinkommen werden, hinübergehst und beginnst, ein großes Schiff vorzubereiten, weil ich Regen herabschicken und die ganze Welt zerstören werde. Es hatte noch nie zuvor geregnet und so hätte die Wissenschaft ihn gefragt, woher kommt der Regen und so weiter. Aber nachdem Noah die Stimme Gottes vernommen und Gottes Programm gesehen hatte, es gibt etwas Großartiges, das so viele übersehen, Gottes Programm. Dort läuft nichts aus der Reihe. Es ist einfach ganz genau richtig, genau zur rechten Zeit. Er ist nie im Rückstand. Das Kommen des Herrn wird einfach vollkommen sein. Die Gemeinde wird vollkommen in Ordnung sein, wenn er kommen wird. Ich liebe das. Eines Tages in Matthäus 11, 6 lesen wir eine kleine Predigt. Ich habe sie hier vielleicht schon einmal gepredigt, über die vergessene Seligpreisung, als Johannes, der Täufer, im Gefängnis nachsehen ließ, ob Jesus wirklich dieser eine sei. Und Johannes war ein großer Mann und er machte Jesus ein sehr schlechtes Kompliment. Aber Jesus sagte ihm, bleib einfach. Denn Johannes war besorgt. In seinem Dienst hatte er gesagt, es kommt einer, der eine Wurfschaufel in seiner Hand hat. Er wird seine Tenne durch und durch reinigen. Er wird den Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Oh, was für ein Messias, der da kommt. Aber als er auf die Bildfläche kam, war es anders. Ein kleiner, bescheidener Mann, der von keiner der dortigen Sekten unterstützt wurde. Und sie, die Sekte war anders und seine Predigten waren anders, und er wurde von einem Ort zum anderen geschoben und lief hierhin und dorthin. Das schien etwas seltsam. Er konnte es nicht verstehen. Warum? Warum? Gewiss habe ich es gepredigt und sie sollten es alle glauben. Und jetzt, wo er kommt, sieht es so aus, als ob ich im Stich gelassen werde. Jesus sagte ihnen nicht, ich werde euch jetzt ein Buch geben, wie ihr euch im Gefängnis verhalten sollt. Ich möchte, dass ihr es Johannes gebt. Er sagte, bleibt einfach, bis der Gottesdienst vorbei ist. Wartet einfach, bis der Nachmittagsgottesdienst beendet ist. Und als dort konnten die Lahmen gehen, die Blinden sehen und es geschahen große Wunder. Er sagte, geht und zeigt Johannes diese Dinge. Sagt ihm, ich komme genau zur richtigen Zeit, es ist alles in Ordnung, ich bin genau zur richtigen Zeit da. Und so ist Gott auch heute. Er ist genau pünktlich. All unsere Sorgen und Grübeln wird nichts bringen. Seid einfach beharrlich mit dem Wort Gottes und geht weiter. Gott kommt pünktlich, genauso vollkommen wie in allen Dingen. Die Sonne, der Mond und alle anderen Dinge, die Gott gehören, müssen zur richtigen Zeit funktionieren. Nachdem Noah dies gehört hatte, obwohl er kein Gelehrter war und vielleicht ausgelacht wurde, wie die Bibel sagt, waren sie Spötter und machten sich über ihn lustig. Er wusste, was ihn in einer großen wissenschaftlichen Welt erwartete. Er war sich sicher, dass ihm kaum jemand glauben würde. Aber 120 Jahre lang war er ausdauernd. Als er die Arche baute, die Balken einsetzte, das Pech darauf schüttete und sie befestigte, lachten die Menschen und machten sich über ihn lustig. Doch er stand mitten in der Tür und predigte das kommende Gericht Gottes. Das hielt ihn nicht im geringsten auf. Warum eigentlich? Er hatte den Glauben an das, was er gehört hatte. Denn der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Egal was passiert, welche Krankheit du hast und was der Arzt sagt, solange du dich an das Wort Gottes hältst, sei beharrlich. Ein guter Mann tut wahrscheinlich alles, was er kann, aber er befindet sich in einer wissenschaftlichen Welt. Wir befinden uns in einer geistlichen Welt, in die wir mit Christus auferstanden sind. Mit neuem Leben aus dem Tod in das Leben hinübergegangen, sind wir eine neue Kreatur in Christus. Noah war also sehr beharrlich mit seiner Botschaft. Er war furchtlos. Egal, was einer von ihnen sagte, sie hätten ihn alles Mögliche nennen können. Das hat ihn nicht im geringsten aufgehalten. Er glaubte an das Wort Gottes, das ihm gesagt wurde, und baute die Arche weiter. Ganz gleich, wie wissenschaftlich sie beweisen konnten, dass seine Botschaft verkehrt war. Gott ist in der Lage, Regen vom Himmel zu bringen, wenn sein Wort es sagt. Wie kann Gott einen krebskranken Mann heilen, wenn der Arzt ihn aufgibt? Oder eine Frau? Wie konnte er den verkrüppelten Mann zum Gehen bringen und so weiter? Wie kann er das tun, wenn es in der Medizin nichts gibt, was dem entgegenwirken könnte? Aber das ist diese Welt. Dies ist die andere Welt, wie sie zu Noahs Zeiten war. Sie machten sich lustig über die Welt, in der Noah lebte, doch Noah fuhr mit seiner Botschaft fort. Egal wie sehr sie wissenschaftlich beweisen konnten, dass es nicht dort war, für Noah war es da, weil Gott es gesagt hatte. So ist es auch mit dem wahren Gläubigen heute. Auch wenn sie noch so oft sagen, das ist nicht der Heilige Geist, das ist Psychologie. Es ist eine Art Illusion, es ist Telepathie. Was auch immer es ist, das hält Gottes Volk nicht im geringsten auf. Sie wissen, dass Gott die Verheißung gegeben hat, dass dieser Tag kommen wird, und deshalb sind sie beharrlich und dringen mit der Botschaft weiter vorwärts. Jesus sagte, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es beim Kommen des Menschensohnes sein. Seht ihr, ausdauernd. Er konnte es sein, weil er wusste, was er erreichen würde. Und er wusste, was Gott verheißen hatte und dass Gott es in seine Hände gelegt hatte. Er brauchte kein Nein oder Ja zu akzeptieren oder was auch immer jemand anders sagte. Er achtete nicht auf das, was sie sagten, sondern auf das, was Gott sagte. Und so, egal was die anderen sagten. Die Religiösen von damals waren sicher anderer Meinung als er. Das waren sie sicherlich, weil keiner von ihnen gerettet wurde. Jeder einzelne von ihnen kam um. Aber Noah hatte das Wort des Herrn. Und es spielte keine Rolle, was sie sagten, er war beharrlich. Sie haben ihn vielleicht verrückt genannt, religiöser Fanatiker und einige dieser Namen, die sie den Gläubigen heute geben. Das hat ihn nicht im geringsten gestört, denn er hörte darüber hinweg. Er hatte nur eine Sache zu erreichen, die Arche zu bauen. Jeder, der hereinkommen wollte, war willkommen, aber es war Gottes Sache, sie hineinzubringen. Er hat einfach das Wort gepredigt. Das ist alles, was wir heute tun müssen, mit dem Wort verbleiben und ausdauernd sein. Mose war ein weiterer Mann, der beharrlich war. Er hatte die beste Ausbildung, die man in Ägypten bekommen konnte, ein militärischer Mann, ein großer Mann, und in seiner militärischen Stärke und in seiner eigenen Stärke des eigenen Wissens ging er hinaus, um Israel zu befreien, weil er wusste, dass es an der Zeit war, dass es geschah. Aber er bildete sich in seinem Herzen ein, dass die Menschen geschult genug waren, um zu verstehen, dass die Stunde dort gekommen war und er derjenige war, der kam, um ihnen zu helfen. Doch das taten sie nicht. Ihr seht also, dass die Zahnräder nicht ineinander griffen. Irgendetwas war verkehrt. Wenn Gott in einer Versammlung sprechen kann und die Zahnräder nicht zusammenpassen, dann wird es dir nichts nützen. Du musst mit seiner Verheißung in Einklang sein. Du musst dein Denken danach ausrichten. Nicht, was jemand anders gesagt hat oder jemand hier drüben oder irgendeine Organisation oder irgendein Arzt. Du musst dich an Gottes Verheißung ausrichten. Dann hörst du seine Stimme, die sagt, du bist es. Dann bist du beharrlich, Bruder. Nichts wird es dann aufhalten. Es ist wahr. Es kann alles passieren, aber es wird dich nie einholen. Du kannst ausdauernd sein. Wir können nicht sterben. Wir sind schon tot. Wir haben das Angeld unserer Erlösung schon jetzt, weil wir mit ihm auferstanden sind und mit ihm auferweckt wurden und jetzt mit dieser Gewissheit in himmlischen Örtern sitzen. Ich habe letztens darüber gesprochen und gesagt, als Israel, sie wussten nicht, wohin sie gehen würden. Sie hatten einfach nur ein verheißenes Land. Aber bevor sie das verheißene Land erreichten, ging ein großer Krieger namens Josua, welches Jehova Retter bedeutet, hinüber ins verheißene Land und brachte den Beweis zurück, dass das Land dort war, wie Gott es verheißen hatte. Sie hatten den Beweis bei sich. Dann konnte er beharrlich sein. Das ist der Grund, warum er Israel in ihrem Streit zum Schweigen brachte. Sie sagten, wir können es nicht einnehmen. Oh, wir müssen zurückgehen. Wir müssen das tun. Er sagte, wir sind mehr als in der Lage, es einzunehmen. Warum? Er schaute auf das, was Gott sagte, und er hatte den Beweis. Als Jesus auf die Bildfläche kam, hat er uns ein Land verheißen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Dort gibt es ein Leben nach dem Tod. Und er überquerte den Jordan, das, was wir Jordan nennen, den Tod. Er ging in das andere Land hinüber und brachte den Beweis mit zurück. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Er aß, trank und er sagte: Betastet mich, ich bin kein Geist, ich habe Fleisch und Gebein. Und er sagte: Ich werde euch ein Angeld davon geben, aber wartet dort oben 10 Tage lang. Auch danach blieben sie beharrlich, denn sie hatten die Kraft, den Beweis der Auferstehung in sich. Das ist der Grund, warum sie ihr Leben nicht liebten bis zum Tod, weil sie ausdauernd sein konnten. Sie hatten den Beweis. Sie hatten durch den Tod von Jesus Christus etwas erreicht. Bedeutet er das auch für dich heute Nachmittag? Kannst du beharrlich sagen, ich glaube es? Was auch immer geschieht, es gehört immer noch dir, denn ich bin bereits in der Auferstehung mit ihm auferstanden. Ich schaue zurück und sehe, dass ich das Leben, das ich einmal gelebt habe, nicht mehr lebe. Was ist los? Das zeigt, dass du mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden bist. Du hast das Pfand der Anzahlung auf deine ewige Auferstehung. Ja, Mose hat versagt, aber eines Tages, wisst ihr, Mose hatte nie die Stimme Gottes gehört. Ihm war nur von seiner Mutter und den Lehrern jener Zeit gesagt worden, dass dies und jenes kommen würde und dass Gott einen Befreier senden würde. Seine Mutter sagte: Sohn, ich glaube, dass du diese Person bist. Mose wusste es nicht genau. Er konnte es nicht verstehen. Deshalb rannte er beim ersten kleinen Fehler, beim ersten kleinen Makel, bei der ersten kleinen Bedrohung in die Wüste. Aber eines Tages, als er Schafe hütete, fand er den brennenden Busch. Und aus dem brennenden Dornbusch kam eine Stimme, die sagte: Ich werde gewiss mit dir sein. Er war beharrlich. Und warum? Er hatte den Glauben. Ich werde mit dir sein. Ich bin kein Mann der Rede. Er antwortete: Wer macht den Menschen taub oder stumm oder sprechend? Oh, sie werden mir nicht glauben. Ich werde mit dir sein. Dann war er beharrlich. Als er vor den Pharao trat und sah, wie einige von ihnen versuchten: Ich glaube, ich mache hier etwas falsch. Ich laufe zu viel. Ich danke euch. Tut mir leid, Bruder. Ich schätze, ich sorge dafür, dass ihr taub werdet. Wenn du das ein bisschen leiser machen würdest, dann wäre es vielleicht besser. Dort in Ägypten gerät Mose in einen Konflikt. Und so, ein Mann muss wissen, wovon er spricht, wenn er beharrlich sein will. Also geriet er in einen Konflikt. Er traf auf einige Nachahmer, die das Gleiche tun wollten wie er. Und das taten sie auch in gewissem Maße. Aber das hat ihn nicht aufgehalten. Er war beharrlich, weil er Spötter der richtigen Sache gesehen hatte. Er ging einfach weiter, weil er wusste, dass Gott ihn gesandt hatte. Was dabei herauskommt, hängt von Gott ab. Als Israel schrie, war es ausdauernd. Wir drängen weiter vorwärts. Als sie zurückgehen wollten, sagte er: Wir gehen weiter. Er war ausdauernd. Ja, er war beharrlich. Beharrlich. Was bedeutet das für uns heute? Männer jedes Zeitalters, die Glauben an Gott haben, sind ausdauernd. Schaut euch David an. Der kleine David wuchs zweifellos in einem liebevollen, gläubigen Elternhaus auf. Sein Vater Isai, ein großer Mann Gottes, versammelte gewiss alle seine Jungs abends um sich und hatte ein Familiengebet, bevor sie zu Bett gingen. Wahrscheinlich lasen sie die Schriftrollen und sprachen über den großen Jehova, der das Rote Meer geöffnet hatte, und den großen Propheten Mose, der sie herausgeführt hatte, indem er der Feuersäule folgte und all diese Dinge. Das hat Glauben geschaffen. Der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Daran musste der kleine David denken. Natürlich war er der Kleinste in der Familie, und so schickten sie ihn hinaus, um auf ein paar Schafe aufzupassen, und er war für die Schafe verantwortlich. Eines Tages kam ein Löwe und erwischte eins, und er dachte: Was soll ich jetzt meinem Vater sagen, wenn dieses Schaf fehlt? Zufällig erinnerte er sich daran: Mein Vater las aus den Schriftrollen und sagte mir, dass Gott ein großer Gott sei, der sein Volk befreien würde, und er würde Israel segnen und mit Israel sein. Ich bin einer von ihnen, und alle, die beschnitten sind und dem Bund angehören, werden von Gott gesegnet, und ich bin einer von ihnen. Ich bin beschnitten, und Gottes Segen ist auf mir. Ich habe das Recht dazu. Eines der Schafe meines Vaters ist weg, also suche ich dieses Schaf. Er schnappte sich seine kleine Steinschleuder, ging hin und brachte das Schaf zurück, indem er den Löwen tötete. Wieso? Er war ausdauernd. Was tat Gott? Er trainierte ihn. Ein Bär kam und erwischte eins. Er ging hin und entriss das Schaf dem Bären. Eines Tages brachte er seinen Brüdern etwas zu essen, als die Armeen einander in einem kleinen Tal gegenüberstanden, in dem ein kleiner Bach zwischen ihnen floss. Und da draußen war ein großer Goliath, der sich rühmte. Vielleicht sah David ihn an, kam vorbei und sah sich ein wenig um. Er schaute hinauf, um zu sehen, wer der größte Mann in der Armee war. Und es war Saul, der Anführer, der alle anderen überragte. Nun, warum geht er nicht dorthin? Dachte er und ging weiter. Ich kann mir vorstellen, dass er dachte, Gott, mein Vater, ich weiß, dass du dich so sehr um eines der Lämmer da draußen kümmerst. Wie sehr kümmerst du dich dann um die Menschen, die nach deinem Namen genannt sind? Jetzt sind sie in eine Auseinandersetzung geraten. Sie haben alle Angst. Und er wurde sehr beharrlich. Er tötete Goliath mit derselben Schleuder und hat den Sieg errungen. Warum? Er glaubte an das, was er zu erreichen versuchte. Sein Erfolg war richtig. Es war im Willen Gottes, im Wort Gottes, im Plan Gottes. Und wenn du herausfinden kannst, was dein Platz im Plan Gottes ist, selbst wenn du krank bist und fast tot, du sagst, ich bin ein Christ, wie kann das im Plan Gottes sein? Es könnte im Plan Gottes sein, dich zu heilen und dir ein Zeugnis zu geben, das Seelen für das Reich Gottes aufrütteln wird. Gewiss. Er lässt diese Dinge geschehen. Vielleicht hattest du deine Höhen und Tiefen und der Feind hat dich von einer Seite zur anderen versenkt. Es mag so gewesen sein. Das ist alles im Plan Gottes. Schau dir Hiob an, als er geplagt war und überall Wunden hatte. Es war alles im Plan Gottes, aber auch Hiob war ausdauernd, weil er wusste, dass er sich an Gottes Wort hielt. Nichts würde ihn beunruhigen. Ich könnte heute an Simson denken. Auch er war beharrlich. Er war beharrlich, solange er sehen konnte, dass die Verheißung Gottes mit ihm war. Jedes Mal, wenn die Philister prahlten oder ihn in die Ecke drängten, wahrscheinlich war er ein kleiner, feiger Kerl, den sie alle Weichei nannten, mit seinen dünnen Armen, 7 herunterhängenden Haarlocken. Aber er würde herumtasten, um zu sehen, ob die Locken noch da waren. Er ließ die Löwen brüllen, ließ sich von den Philistern einsperren und tat, was sie wollten. Er nahm die kompletten Stadttore und trug sie auf die Spitze des Hügels. Weshalb? Er war beharrlich. Warum? Er sah, fühlte und wusste, dass die Verheißung Gottes an ihm hing. Amen. Was solltet ihr Pfingstler tun, wenn ihr seht, wie sich der Heilige Geist unter uns bewegt? Ihr seht, wie er Zeichen und Wunder tut, wie er Sünder zu Heiligen macht, wie er Kranke heilt, wie er Blinde sehend und Taube hörend macht und sogar Tote auferweckt und wie er alle möglichen Zeichen und Wunder tut. Und dann sitzen wir da hinten wie ein Haufen von geprügelten Welpen. Was wir sein sollten, ist beharrlich. Steht auf und nehmt Gott. Fühlt, wie sein Geist in der Kraft seiner Auferstehung über unsere Seelen weht. Und sich dann wieder auf sein Wort zu stützen und zu sagen, würdest du wiederum für mich beten? Noch einmal für mich beten? Gott hat die Verheißung gemacht und Jesus ist gestorben. Einmal. Damit ist es erledigt. Das ist alles. Dann sei beharrlich. Jawohl. Seid wie wahre Soldaten. Oh, wie groß er ist. Solang Simson wusste, dass seine Gabe bei ihm war und dass er diese 7 Locken spürte, konnte er es mit jedem Philister aufnehmen. Er nahm den Eselskinnbacken und schlug damit 1000 Philister nieder. Könnt ihr euch das vorstellen? Nun, das ist etwas für die Wissenschaftler von heute. Ein alter Kieferknochen. Hast du jemals einen Knochen gesehen, der so ausgebleicht daliegt? Er ist so verrottet, wie es nur sein kann. Schlagt einmal darauf und er zerbricht in Stücke. Und die Helme auf ihren Köpfen sind etwa 4 Zentimeter dick, mit einem dicken Panzer darüber, der wahrscheinlich noch einmal 2,5 Zentimeter dick ist. Große Kerle mit großen Speeren in ihrer Hand. Hier stand dieser kleine, winzige, krausköpfige Zwerg mit einem Kieferknochen und schlug ihnen die Schädel ein und tötete eigenhändig 1000 von ihnen. Er hat sich nicht erschrocken. Warum nur? Er fühlte, dass die Locken noch dort hingen. Er war sehr ausdauernd. Solange ein Christ weiß, dass er über der Sünde lebt, dass der Heilige Geist ihn segnet und ihm beisteht, kann er ausdauernd sein und auf das Zeichen der hohen Berufung zudrängen. Christen sollten sehr beharrlich in ihren Bitten an Gott sein. Bleibt dabei. Ich habe vorhin über Johannes den Täufer gesprochen. Bevor ich damit fertig bin, möchte ich noch etwas sagen. Wisst ihr, Johannes war ein merkwürdiges Kind. Wir wissen nicht allzu viel über sein Leben. Wir wissen, dass sein Vater Zacharias ein Priester aus einer Gelehrtenschule war. Seine Mutter war Elisabeth, eine ganz gewöhnliche Hausfrau. Sie waren alt und Gott erschien ihm eines Tages durch den Engel Gabriel und gab ihm eine Verheißung für das Kind. Und das muss das alte Ehepaar irgendwie traurig gestimmt haben, denn sie wussten, dass dieser Junge Gottes Führer sein würde. Er würde der Mann der Stunde sein. Sie wussten, dass er durch alle möglichen Prüfungen und Schwierigkeiten gehen würde und dass die Menschen gegen ihn waren, weil sie immer so sind. Wenn sie es nicht sind, dann stimmt etwas mit dieser Zeit nicht. Das stimmt. Wir erfahren also, dass es dem alten Ehepaar das Herz gebrochen haben muss, zu wissen, dass sie sterben und den Jungen zurücklassen mussten, bevor sie sahen, wie ihr Sohn seine volle Salbung erlangte, um der Vorläufer des kommenden Messias zu sein. Sie glaubten das und vielleicht sagten sie es ihm auch. Doch als Johannes noch jung war, starben sein Vater und seine Mutter. Und es war eigenartig, ist es nicht sehr seltsam, dass dieser junge Mann, den Gott berufen hatte, nicht in die gleiche Religionsgemeinschaft eingetreten ist, der sein Vater angehörte? Richtigerweise war es damals üblich, dass die Leute es taten. Das Priestertum musste natürlich von Levi kommen. Er hatte also, die Leviten waren Priester und sie gingen in ihren Tempel und lernten alle Regeln. Aber wisst ihr, Johannes hat das nicht getan. Es wird uns gesagt, dass Johannes in die Wüste ging. Er wollte nicht in ihre Traditionen hineingeraten. Er hatte eine wichtige Aufgabe. Die Menschen hatten es ziemlich verdreht. Also musste er sicher sein, dass er derjenige war, der den Messias vorstellt. Er musste sich sicher sein, wer es war. Wenn er also vielleicht zu den Geistlichen gegangen wäre und gesagt hätte, ich bin der Sohn von Zacharias, komm herein, melde dich an und bezahle dein Schuldgeld. Sie haben das Haus dort oben verkauft und wir werden dich hier ausbilden. Du kannst die Tische bedienen und so weiter. Oh je. Er besuchte sein Seminar, wurde geweiht und ausgebildet und so weiter. Sie hätten gesagt, nun, wenn du den Messias vorstellst, was ist dann heute mit unserem großen hohen Priester? Denkst du nicht, dass er ein wunderbarer Mann ist? Schau, wie er stehen und wie er sich verbeugen kann. Sieht das nicht wie ein Messias aus? Vielleicht ist er das ja. Oh, der andere Priester hätte gesagt, oh nein, 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 du irrst dich. Es wäre nicht so ein alter Mann. Er ist dieser junge Mann hier, dieser junge Evangelist, der gerade das Land in Brand steckt. Du weißt, dass er das wäre. Schau doch mal. Er kann alle unsere Glaubensbekenntnisse zitieren und so weiter. Er kennt alle Traditionen der Ältesten besser als jeder andere. Und er ist so ein großartiger Mann. Sogar die Pharisäer, Sadduzäer und Herodianer arbeiten mit ihm zusammen. Er hat heute den größten Dienst in diesem Gebiet. Das ist der Mann, Johannes. Johannes wollte sich nicht auf so einen Unsinn einlassen. Er hatte eine wichtige Aufgabe. Was hat er getan? Er blieb dort, bis er von Gott hörte. Gott sagte, ich sage euch, wer er ist. Geht einfach dort hinaus. Aber auf wen ihr den Geist herabkommen seht, das ist derjenige. Das wird das Zeichen des Messias sein. Du gehst einfach los und predigst. Und du predigst Buße und taufst sie zur Umkehr und sagst ihnen, dass ich kommen werde. Aber lass nicht zu, dass sie dir jemanden bringen und sagen, ordiniere ihn jetzt und mache ihn zum obersten Bischof oder mach ihn zum Messias oder was auch immer es ist. Warte, bis du dieses Zeichen siehst. Wenn du dieses Zeichen siehst, dann ist es derjenige. Du sagst Israel, das ist derjenige. Du sagst, das ist er. Wenn du das Zeichen siehst, von dem ich dir sage, dass du es sehen wirst. O Gott, hilf uns heute. Nicht 1 Million mehr im Jahr 44 und all die anderen Torheiten, die wir erleben, Blut, Feuer, Rauch und Dampf, alle möglichen Dinge, verbleibt mit dem Wort. Der Teufel kann alle Arten von Empfindungen nachahmen, jede einzelne davon. Bleibt beim Wort. Johannes wartete, er taufte ein Paar und schaute sich um. Er taufte noch ein Paar. Der Priester sagte, wer ist das, von dem du sprichst? Er antwortete, hier steht irgendwo einer. Das hat er gesagt. Dort steht einer, der jetzt in eurer Mitte ist. Ihr kennt ihn nicht und ich auch nicht, aber er wird derjenige sein, der mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird. Ich taufe nur mit Wasser. Wer ist er? Ich sage es euch, unser Bruder hat erst neulich seinen Doktortitel bekommen. Er ist es. Kleidet ihn ein. Zieht ihm sein Gewand an und seinen hohen Priesterhut oder was es auch immer sein mag. Schickt ihn dorthin und lasst ihn sein Empfehlungsschreiben zeigen. Er hat ein gutes Verhältnis zu allen. Komm hierher. Ist er das, Johannes? Das ist er nicht. Amen. Wie der alte Samuel, ein weiterer Prophet vor ihm, der einen von Isais Söhnen auswählte. Er versuchte, David zu finden. Sie brachten diesen kleinen, gebückten, rötlich aussehenden Kerl mit und er sagte, das ist er, das ist er. Sie brachten vielleicht alle ihre Theologen zusammen und fragten, ist er das? Ist er das? Johannes antwortete, nein, keiner von ihnen. Gott hat sie alle abgelehnt. Ich weiß nicht, wer er ist, aber er hat mir gesagt, was ich finden würde. Na, sieh mal an, was ist denn mit dem Kerl los? Ich weiß es nicht, aber ich habe ein bestimmtes Zeichen, das ich finden muss. Eines Tages kam ein kleiner Mann herunter, der kein Ansehen hatte, mit einem schlechten, schmutzigen Namen, als uneheliches Kind geboren, wie die Leute dachten. Ja, er kam dort heruntergelaufen, zusammen mit einem Mann namens Lazarus. Johannes schaute auf, er war wirklich beharrlich. Er sagte, dort ist er, das ist er. Woher weißt du das? Er, der mir sagte, ich solle gehen und mit Wasser taufen, sagte, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird. Er hielt Ausschau nach diesem Zeichen des Messias. Er war beständig. Woher weißt du, dass er es ist? Ich weiß, dass er es ist. Warum? Jetzt sag es mir. Finde dies heraus und gehe in diese Schule. Woher hast du das? Gott hat es mir gesagt. Er hörte die Stimme Gottes und er wusste, dass er es war. Diese arme griechische Frau, wir müssen uns beeilen und schnell zu ihr kommen. Wir sprechen ein paar Minuten über sie. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch einige Schwierigkeiten hatte. Zuerst finden wir heraus, dass sie von ihm gehört hatte. Das ist das Erste, was man tun muss. Man muss von ihm hören. Sie hörte von ihm. Wovon hat sie gehört? Von seinem Ruhm, wer er war? Zweifellos hatte irgendein guter Mensch diese Nachricht verbreitet. Und sie hatte ein Kind, das krank war, dem nichts helfen konnte. Es war vielleicht von Epilepsie besessen. Es hatte einen Geist, der sie wahrscheinlich töten und ihr ganzes Leben lang verfolgen würde. Sie hörte von anderen, die geheilt wurden. Vielleicht hätte jetzt jemand gesagt, Moment mal, aber zuerst einmal kannst du nicht zu dieser Gruppe gehen. Er ist ein Jude. Er gehört zu einer anderen Organisation. Das kannst du nicht tun. Er ist von einer anderen Gruppe. Du kannst nicht zu ihm gehen. Wisst ihr, irgendwie findet der Glaube eine Quelle, von der andere nichts wissen. Egal, wie sehr sie versuchten zu sagen, gehe nicht. Sie gehen trotzdem, weil der Glaube seine Quelle findet. Andere sehen es nicht, das stimmt. Nun kannte sie sein Wort. Und die Bibel sagt in Hebräer im 4. Kapitel und im 12. Vers, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, schneidet die Seele und ist ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Das ist es, was das Wort Gottes tut. Es kennt sogar die Gedanken, die in deinem Herzen sind. Hört zu, der Glaube ist die Hand, die dieses Schwert führen kann. Keine andere Hand kann es tun, keine kirchliche Hand, keine Organisationshand, keine Gruppenhand, keine nationale Hand. Es braucht die Hand des Glaubens, um es zu tun. Es ist abhängig davon, wie stark diese Hand ist. Du magst genug von dir wegschneiden, um zu sehen, dass du frei von Sünde bist. Und wenn sie stark genug ist, kannst du bis zur Heilung hineinschneiden. Du kannst zu allem hineinschneiden, was Gott verheißt. Es ist alles da, wie er es Josua sagte, jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, das ist euer Besitz. Es ist abhängig davon, wie stark die Hand des Glaubens ist, die das Schwert des Wortes Gottes schwingt. Oh, das ist wahr. Sie hatte viele Hindernisse, aber ihr Glaube hatte kein Hindernis. Vielleicht habt ihr welche. Ich habe viele Hindernisse, aber was deinen Glauben angeht, das ist die eigentliche Sache. Wenn du nicht beständig sein kannst, wenn du dich von allem abhalten lässt, körperlich magst du dich schlecht fühlen. Körperlich magst du dich nicht gut fühlen und außerdem hast du vielleicht keine Lust, in die Gemeinde zu gehen. Du magst dich nicht danach fühlen, irgendetwas zu tun, aber dein Glaube hat kein Hindernis. Er bewegt sich trotzdem weiter. Vielleicht hat dein Pastor für dich gebetet und dich mit Öl gesalbt. Das ist es, was er tun sollte. Und du gehst zurück und sagst, Pastor, mir geht es nicht besser. Oh, du hättest gar nicht erst kommen sollen, siehst du? Du gehst nach deinen Gefühlen, aber dein Glaube, wenn du Glauben hast, nun, du sagst, ich warte einfach, bis Bruder Roberts vorbeikommen wird oder Bruder Branham oder einer der anderen. Oh nein, das ist es nicht. Es ist dein Glaube an das Wort Gottes. Gott sagte, ruft die Ältesten und lass sie euch mit Öl salben und für euch beten. Und das Gebet des Glaubens wird die Kranken retten. Wenn du an Gott glaubst und Glauben an das Gebet hast, dann gehe einfach weiter. Es gibt nichts, was es aufhalten könnte. Warum? Du hast Glauben. Du glaubst daran. Der Glaube kennt keine Hindernisse. Oh, aber die Frau hatte viele Hindernisse und du hast viele körperliche und geistliche Hindernisse. Aber wenn du an Gott glaubst, dann gibt es dort keine Hindernisse für deinen Glauben. Jemand hätte vielleicht gesagt, jetzt warte mal, du bist eine Griechin, die zu einem Juden geht. Du bist ein Baptist, der zu einem Pfingstler geht. Wisst ihr, all diese Dinge? Einige von ihnen haben vielleicht gesagt, Moment mal, meine Liebe, du weißt doch ganz genau, dass die Tage der Wunder vorbei sind. So etwas gibt es nicht. Das ist nur ein Gefühl. Hatten wir das nicht schon in allen Zeitaltern? Wir haben gehört, dass diese Gruppe von Juden behaupten, an einen übernatürlichen Gott zu glauben. Unser Gott dort unten im Tempel kann genauso viel für dich tun, sogar mehr, als er tun könnte. Da ist nichts dran. Unsere Leute lassen sich nicht von solchen Illusionen hinreißen. Wir gehen zu unseren Götzen, beugen uns vor ihm, zahlen unseren Tribut an ihn und all das. Und wir gehen zurück und leben ein friedliches Leben. Wir sind nicht immer so zerrissen wie diese Gruppe von religiösen Fanatikern. Immer am Boden über dies, das und jenes. Das ist nur ein weiterer. Aber du siehst, ein anderer wäre vielleicht herausgekommen und hätte gesagt, Moment mal, weißt du, dass dein Mann ein Geschäftsmann in dieser Stadt ist? Und dein eigener Sohn hätte ein Priester der großen griechischen Göttin dort unten werden können. Weißt du, das wäre schrecklich. Dein Mann wird dich sofort aus dem Hause werfen. Du solltest da nicht hingehen, das ist furchtbar. Und andere könnten sich hinstellen und sagen, wenn du mit so jemanden dort hinuntergehst, wirst du zum Gespött unserer Nation werden. Alle werden dich nur auslachen. Die kleine Frau stand da, hörte sich das alles an. Wisst ihr, andere sind vielleicht gekommen. Der Priester ihrer Göttin kam vielleicht und sagte, einen Augenblick, du gehst dort hinunter und nimmst deine Mitgliedschaft von dieser Gemeinde weg. Oh, sie hatte zweifellos viele Hindernisse. Aber wisst ihr, das hat sie nicht aufgehalten. Sie hielt durch, vielleicht hatten sie alle recht, aber trotzdem war da etwas in ihr. Sie glaubte, dass sie auf dem richtigen Weg war. Sie glaubte, wenn er überhaupt Gott war, dann war er der Gott aller Völker. Wenn er überhaupt Gott war, dann war er der Gott der ganzen Schöpfung. Und wenn er einen Juden heilen konnte, konnte er auch einen Heiden heilen. Welchen Unterschied macht es also, ob sie Jüdin oder nicht Jüdin war? Sie würde in die Gegenwart Gottes kommen. Oh, damit war die Sache erledigt. Nun, sie kämpft sich durch all dieses. Schaut euch an, was sie alles durchmachen musste und noch viele andere Dinge. Wisst ihr, wenn ich Zeit hätte, könnte ich es durchgehen, aber ich sage diese Dinge einfach. Sie musste gegen all das ankämpfen. Dann kommt sie zu ihm und er hat sich in einem Raum zurückgezogen. Der Wächter an der Tür sagte, nein, niemand kommt hier hinein. Er ist dort drin, aber er ist müde. Störe ihn nicht. Vielleicht saß Simon mit seinen Jüngern dort. Aber jetzt, wenn du zu ihm willst, musst du an mir vorbei. Hier stand Andreas hinter ihm und noch ein anderer hinter ihm. Meine Güte, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber irgendwie hat sie ihn erreicht. Versteht ihr? Und als sie dann zu ihm kam, erklärte sie ihren Fall und was sie in ihren Gedanken hatte. Ihre Tochter war krank. Und nun schaut euch die Enttäuschung an. Sogar der, zu dem sie kam und von dem sie wusste, dass er Gott ist, sagte, ich bin nicht zu deinem Volk gesandt. Uff, was war das für ein Zeichen? Ich bin zu den Kindern Gottes gesandt und ihr seid nichts als Hunde. Hätte das die Pfingstler nicht in die Luft gejagt? Meine Güte, oh, ich bin zu einer Rasse von Menschen gesandt, die an mich geglaubt haben. Ich bin zu den Juden gesandt, den Kindern. Und ich muss sie ernähren, nicht euch Hunde. Er nannte sie einen Hund und sagte, er sei nicht zu ihr gesandt worden. Aber ihr kennt den Glauben. Sie hielt trotzdem fest. Sie war beharrlich und ausdauernd. Und warum? Sie hatte Glauben. Sie wusste, dass das Gott war. Und sie wusste, dass wenn er einen Juden heilen konnte, er schuf einen Heiden, genauso wie er einen Juden schuf. Dort war ein Ort, an dem sie ihn berühren konnte. Oh, Bruder, das gefällt mir. Klopfe einfach immer weiter. Amen. Klopfe. Die richtige Übersetzung dafür ist nicht der, der klopft, sondern der anklopft. Er, der bittet, sagt nicht einfach Herr oder der anklopft, geht nicht einfach weg. Nein, du bleibst einfach dort stehen und klopfst an. Herr, ich möchte hinein. Mach mir auf. Das ist es, das ist es. Wie die Witwe und der ungerechte Richter. Einfach immer wieder anklopfen. Sie war entschlossen. Der Glaube hatte etwas ergriffen und sie war beharrlich damit. Sie wusste, dass sie dorthin gehen musste, weil vielleicht einer ihrer Nachbarn in der gleichen Situation war. Eine jüdische Frau, die sie kannte, hatte eine Tochter, der es genauso erging und die wurde geheilt. Sie musste dorthin gelangen, das war das Wichtigste. Sie musste dorthin kommen, sie war beständig, auch wenn er sie abwies. In Ordnung, das ist wahr. Er sagte, ihr Hunde seid nicht einmal des Essens würdig. Ich muss doch die Kinder hier speisen. Sie sagte, das ist wahr, Herr. Seht ihr, was? Glaube. Das ist eine Sensation und ich hoffe, ihr versteht es. Der Glaube erkennt immer, dass das Wort wahr ist. Das ist richtig. Der Glaube bestätigt das Wort immer mit einem Amen. Egal, was es sonst noch gibt, das Wort ist immer richtig. Auch wenn sie sagen, dass die Tage der Wunder vorbei sind, wenn die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, sagt der Glaube, das ist die Wahrheit. Das stimmt. Wenn sie sagen, der Heilige Geist war nur für eine Gruppe damals, die 120 am Pfingsttage, und die Bibel sagt, dass Petrus zu Pfingsten sprach, die Verheißung gilt euch und euren Kindern und denen, die ferne sind, so viele der Herr unser Gott berufen wird, dann hält der Glaube daran fest. Niemand kann es dir wegnehmen. Du hast es. Oh, ich weiß nicht, ob. Niemand hat es je empfangen. Gott hat es verheißen und jetzt bin ich hier und möchte es haben. Das ist für einen anderen Tag. Es ist auch für mich. Denn etwas in mir sagt mir, dass er heute genauso liebt wie damals. Er ist derselbe Gott. Dann kannst du beharrlich sein und dort bleiben, anklopfen, suchen und ausharren, bis der Heilige Geist auf dich herabkommt. Amen. Jetzt fühle ich mich geistlich. Jawohl. Amen. Ich weiß, dass das wahr ist. Ich habe es ausprobiert. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist. In Ordnung. Ihr Glaube war unerschütterlich. Meine Güte. Oh, ich liebe das. Ja, sagte sie, das ist wahr, Herr. Ich bin ein Hund. Ich bin eine Heidin. Ich bin all dieser Segnungen nicht würdig. Sie gehören eigentlich den Juden. Du kommst zu den Deinen, das glaube ich voll und ganz. Aber trotzdem war sie in ihrem Herzen nicht verletzt. Sie fühlte sich nicht schlecht dabei. Sie erkannte die Wahrheit. Nun, wenn Gott kommen und euch in eurem kalten und formellen Zustand sagen würde, dass ihr in euren Sünden untergehen werdet, wenn ihr so weitermacht nun, dann würdet ihr in die Luft gehen. Oje, oje, oje. Ihr würdet nicht darauf hören. Ihr würdet sagen, das ist ein falscher Prophet. Doch das Wort sagt euch, dass es die Wahrheit ist. Aber ihr wollt nicht auf das Wort hören. O Bruder, mir gefällt das. Sie war keine Treibhauspflanze. Sie musste nicht besprüht werden wie einige der gekreuzten Pflanzen, die diese Generation hervorgebracht hat und um die man sich ständig kümmern muss. Nein, sie musste es annehmen. Oh, sie würde es so nehmen, wie er es ihr gibt. Das ist alles. Dafür war sie dort. Sie wollte es. Nicht, Herr, jetzt hörst du auf, so mit mir zu reden und kommst mit zu mir nach Hause. Das war es nicht. Er wollte einfach hören. Sie wollte einfach nur, dass er das sagt. Das ist alles. Das war alles, was sie hören wollte. Einfach nur, dass er es sagt. Sie musste nicht besprüht, gehätschelt und gestreichelt werden. Ach, Liebes, du solltest mitkommen. Weißt du, wenn du heute Abend mitkommst, dann gehe ich mit dir auch mal woanders hin. Ach, du meine Güte. Oh, ich sag dir was. Ich werde unseren Pastoren bitten, damit du einen Platz in der ersten Reihe bekommst. Und danach werde ich extra ein Gespräch mit ihm führen. Oh, oh. Verhätschelt und solche Sachen. Das ist gekreuztes Zeug. Alle, die mein Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen, sagte Jesus. Und niemand kann kommen, es sei denn, dass mein Vater ihn zieht. Wiege das einmal auf deiner Waage und sieh, wo du stehst. Jawohl. Du wirst sehen, es wird aufblinken. Amen. Jawohl. Stelle den Geiger darauf ein und finde heraus, was passiert. Das stimmt. Es wird aufleuchten. Warum? Es ist das echte, wahre Wort Gottes. Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn. Und alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Man muss sie nicht verhätscheln und streicheln und ihnen versprechen, dass sie eine Flotte von Cadillacs bekommen, wenn sie den Heiligen Geist empfangen werden. Und dass ihr Geschäft florieren wird und sie größere Gemeinden und höhere Kirchtürme haben werden und besser ausgebildete Prediger. Oh, Unsinn! Geh weg davon! Der Glaube, der sich an das Wort Gottes hält, bringt die Kraft Gottes hervor. Richtig. Und du bist ausdauernd. Ich habe noch keine Cadillac-Flotte und ich bin schon seit einem Jahr hier bei euch. Alles, was ich bekam, war eine Menge Verfolgung. Oh, du gekreuzter Esel! Du weißt nicht einmal, wer Papa und Mama sind. Aber so ist es nun einmal, du meine Güte, ja. Oh, sie hat die Wahrheit zugegeben. Ich bin dessen nicht würdig, Herr, das stimmt. Aber sie sprach, was? Ich bin nur wegen der Krümel hier. Es ist wahr, die Kinder essen, du hast recht, Herr. Deine Worte sind wahr, jedes einzelne davon. Und ich bin nicht würdig, mit den Kindern an diesem Tisch zu sitzen, ganz sicher nicht. Aber, Herr, lass mich dich auf etwas aufmerksam machen. Die Hunde sind bereit, die Krümel zu essen, die vom Tisch der Kinder fallen. Halleluja! Das hat ihn getroffen. Wie anders ist es doch heute? Wie anders ist das bei uns, die wir uns Pfingstler nennen? Wenn wir nicht das ganze Brot bekommen und es mit Butter beschmiert ist, möchten wir es nicht. Nein, damit haben wir nichts zu tun. Oh, das ganze Schwein oder gar keins. Ihr wisst ja, wie man so schön sagt, Bruder, sie war hinter den Krümeln her. Sie sagte, Herr, das ist die Wahrheit. Was du gesagt hast, ist die Wahrheit. Der Glaube erkennt immer die Wahrheit. Doch sie sagte, ich bin nur wegen der Krümel hier. Wenn ich einfach nur ein paar Krümel finden könnte, ich bin ein Hund, aber die Hunde haben das Vorrecht, die Krümel zu essen. Oh, Bruder. Bedenkt, sie war eine Heidin. Sie hatte noch nie ein Wunder gesehen. Nein, sie hatte noch nie ein Wunder gesehen. Sie war eine Heidin. Aber sie hatte es nicht nötig, dass man es ihr zeigte. Er musste nicht hereinkommen und sagen, nun schau her, ich möchte dir etwas zeigen. Ich möchte, dass du zuschaust. Sieh das. Schau her. Ich werde einen Augenblick beten. Sieh, wie das Blut an meinen Händen herunterläuft. Das hätte er tun können. Gewiss hätte er das tun können. Er hätte sagen können, warte einen Moment, lass mich dir eines meiner Wunder zeigen. Bring mir ein wenig Wasser. Du kennst Moses, den Propheten, ich bin sein Nachfolger. Aber ich sage dir, er hat das Meer dort unten in Blut verwandelt. Glaubst du das? Ja. Gut, hole mir einen Topf mit Wasser, dann zeige ich dir, dass ich das auch tun kann. Oh, das wäre Unsinn gewesen. Das wollte sie nicht sehen. Sie war wie Rahab, die Hure, als die Kundschafter hinübergingen, um das Land auszukundschaften, und Rahab sie sah. Das war ihre erste Gelegenheit, die sie hatte. Sie sagte nicht, bring Josua hierher und lasst mich ihn sehen. Ich will ihn einschätzen können. Ist er ein großer, starker, gut aussehender Mann? Hat er lockiges Haar? Nun weißt du, dann könnte ich mir vorstellen, dass er der Anführer von Gottes Volk ist. Sie wollte Josua nicht sehen. Sie wollte keines seiner Wunder sehen. Sie sagte, ich habe gehört, Amen, dass Gott mit euch ist und ich möchte auch mit euch gehen, Amen. Sie war beharrlich. Es ist mir egal, was der Rest meiner Leute macht, wie gut sie sich eingegraben haben oder wie sehr sie sich verschanzen. Gott hat euch diese Stadt gegeben und ich möchte mit euch gehen, Amen. Sie war beständig, jawohl, wie Rahab. Sie war auch diese heidnische Frau. Sie war beharrlich. Sie sagte, die Hunde können die Krümel fressen. Jesus antwortete, wegen dieser Aussage, oh, was war das? Sie hatte sich der Gabe Gottes auf die richtige Weise genährt. Und wenn du dich dem Heiligen Geist, der Gabe Gottes, auf die richtige Weise näherst, dann bekommst du nicht nur Krümel, sondern einen ganzen Teller voll. Wenn du dich ihm einfach auf die richtige Weise näherst, es gibt nur einen Weg, dies zu tun. Das ist nicht, deinen Brief von einer Kirche zur nächsten zu bringen. Es heißt nicht, von einer Konfession zur anderen zu laufen. Es bedeutet auch nicht, das sogenannte Glaubensbekenntnis oder das apostolische Glaubensbekenntnis zu wiederholen. Es ist nicht das Glaubensbekenntnis der Apostel. Wenn du das richtige Glaubensbekenntnis der Apostel wiederholst, dann ist alles in Ordnung. Die Apostelgeschichte sagt euch, wie ihr es tun müsst. Petrus sagte am Pfingsttage, tut Buße, da habt ihr es. Tut Buße und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist das Glaubensbekenntnis. So muss man es tun. Jawohl. Dann hatte sie es. Sie hat es richtig gemacht. Sie hat sich der Gabe auf die richtige Weise genähert. Und wenn du dich auf die gleiche Weise näherst, tu Buße und lass dich taufen, dann wirst du den Heiligen Geist empfangen, weil Gott es mit einem verbindlichen Wort verheißen hat. Du sagst nun, der heilige Christophorus so und so sagte so und so und der große Dwight Moody, dieser große Mann. Ich sage nicht, dass sie es nicht waren, aber sie sind nicht maßgebend. Wenn sie, es gibt dort nur eine Autorität und das ist diese Bibel. Du magst sagen, warum? Die Gemeinde Wesleys macht das so und sie besprengen anstatt zu taufen und all diese anderen Dinge, die sie durcheinander gebracht haben. Nun, sie waren großartige Menschen. Das ist mir egal. Ich glaube, das waren sie auch. Ich glaube auch, dass sie großartige Menschen waren. Aber sie haben nicht das Recht dazu, denn die Bibel sagt, wer auch nur ein Wort davon wegnimmt oder etwas hinzufügt, dessen Teil wird aus dem Buch des Lebens genommen werden. Das ist das Wort. Das ist die Wahrheit. Ich weiß, aber sieh mal, wir sind geschult und unsere Pastoren haben dies und das getan. Sie haben diese Ausbildung, sie studieren die Bibel und sie haben die ganze Geschichte studiert. Und sie beanspruchen, dass die Tage der Wunder vorbei sind. Aber Gott sagte, dass es nicht so ist. Jesus sagte, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Und größere Werke. Jemand sagte, oh gewiss, wir tun größere Werke, weil wir eine größere Organisation haben, als er sie hatte. Wir haben größere. Wir sind in der ganzen Welt verbreitet. Moment mal, bevor du das tust, tue zuerst die Werke, die er getan hat, und dann kannst du das Größere tun. Er sagte, dass du zuerst seine Werke tust und dann zu den Größeren weitergehst. Du kannst die Übersetzung davon aus dem Original nehmen. Es heißt nicht größer, sondern mehr. Die gleichen Werke und mehr. Und das um die ganze Welt herum, dann hast du es richtig erfasst. Genau. Dort ist es das nicht autorisierte Wort. Jemand fragte mich neulich, nun, Bruder Branham, glaubst du nicht an das Fegefeuer? Ich antwortete, klar, ich glaube an das Fegefeuer. Er sagte, nun, schön, das ist gut, du weißt. Ich sagte, aber ich glaube nicht, dass dich nach dem Tod irgendein Priester oder ein Prediger daraus beten wird. Natürlich glaube ich an das Fegefeuer, an die Reinigung deiner Seele. Aber das machen wir doch jetzt. Wenn wir etwas Falsches tun, sollten wir uns hinknien und ein Fegefeuer halten und sagen, Gott, reinige mich. Nimm die Sache aus mir heraus, reinige mich, wasche mich und mach mich neu. Ich glaube an die Reinigung meiner Seele, jawohl, ich tue das täglich. Ich bin also täglich im Fegefeuer, um einfach meine Seele jeden Tag vor Gott zu reinigen. Nun, sagte er, der heilige Andreas und der heilige so und so und der heilige Franziskus und all diese anderen. Ich sagte, das mag in Ordnung sein. Und kennst du den heiligen so und so und die heilige Cecilia? Ich sagte, das mag auch in Ordnung sein. Das meine ich aber nicht. Nun, du sagst, ich sagte, das ist der Grund, warum du 600 verschiedene Bücher zur Auswahl hast. Du weißt nicht, wo du stehst. Aber das ist kein verbindliches Wort. Ich sagte ihnen, dass ich nicht an die Fürbitte von Heiligen glaube. Aber der Heilige Sohn so sagte, ich antwortete, Petrus sagte, es gibt keinen anderen Vermittler zwischen Gott und Menschen als diesen Jesus Christus. Er hatte die Autorität, diese Apostel hatten die Vollmacht. Oder der Streit um die Taufe. Ich sagte, was sagen Sie darüber? Sie, was Sie sagten, das andere ist kein verbindliches Wort. Dies ist das Wort. Wenn wir Gottes Wort haben und wissen, dass es die Wahrheit ist, können wir so beharrlich sein, Bruder. Bewegt euch weiter, weil Gott es gesagt hat. Deshalb habe ich mich immer darauf verlassen, ich gehe nicht auf eigene Faust, sondern wenn er es mir sagt, ich bleibe bei seinem Wort, ich weiche weder nach rechts noch nach links, ich bleibe einfach dabei. Und das ist der Grund, warum er es gesegnet hat. Bleib dabei, egal wie sehr der Teufel versucht, dir alles vorzuwerfen und zu sagen, du wirst aus deiner Kirche ausgeschlossen werden. Bleib dabei, Gott hat es verheißen. Es ist sein Wort, Amen, bleib dabei. Es ist ein verbindliches Wort, Gottes autorisiertes Wort, das stimmt. Er sagte zur Gemeinde, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Sünden behaltet, sind sie behalten. Aber was für eine Gemeinde war es? Ich wünschte, wir könnten irgendwann eine Weile darüber predigen. In Ordnung, das machen wir jetzt nicht. Wegen dieser Aussage, die Krümel, kannst du jetzt zu deinem Kind gehen. Er ist nicht hingegangen, um dafür zu beten. Er sprach es einfach aus und das war alles, was sie wissen wollte. Ich kann mir vorstellen, wie sie sagte, ich danke dir, mein Herr, gesegnet sei dein heiliger Name und ging gleich zurück. All die Kritiker, die auf der Straße standen, fragten, hey, was hast du bekommen? Meine Tochter ist geheilt. Woher weißt du das? Sie hatte einen Anfall, als ich dort oben weggegangen bin. Das macht doch keinen Unterschied. Ich habe es bekommen. Warum? Er hat es gesagt. Amen, Amen. Sie traf den Pastor ihrer Göttin dort unten und er sagte, weißt du was? Ich habe deinen Brief geschrieben. Ich werde dir die Mühe ersparen. Bringe ihn gar nicht erst zu mir. Wirf ihn einfach ins Feuer. Warum? Ich bin auf dem richtigen Weg. Meine Bitte wurde erhört. Meine Tochter ist geheilt. Amen. Denk daran, dass sie die erste Heidin war, an der Jesus Christus ein Wunder vollbracht hat. Amen. Der Glaube gibt zu, dass das Wort richtig ist. Jetzt müssen wir uns beeilen, denn es wird spät und wir wollen nicht zu lange hier bleiben. Oh, jetzt wird es erst richtig gut. Amen. Martha in der Gegenwart von Jesus mit einem toten Bruder. Sie hatte im Wort gelesen, wie die Sunamitin zu Elisa ging. Das war Gottes Wort. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass Elisa sein Wort war? Die Bibel sagt, das Wort des Herrn kam zum Propheten. Das war Gottes Wort. Sobald sie also das Wort bekam, fand sie Trost. Das ist richtig. Martha wusste, dass Jesus dieses Wort war. Und sie suchte im Wort Trost. Sie war beharrlich. Vielleicht sagte jemand, als sie die Straße entlang ging, aha, jetzt ist er, an den du geglaubt hast, wieder in die Stadt geschlichen, seit dein Bruder gestorben ist. Aber sie war beständig, sie ging immer weiter. Als sie zu ihm kam, schimpfte sie nicht mit ihm. Sie sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt, o Bruder, der Übersetzer, was auch immer du bittest, Gott wird es dir geben. Das ist beharrlich, Bruder. Er sagte, o gewiss, dein Bruder wird wieder auferstehen. Sie antwortete, ja, Herr, das glaube ich. Er war ein guter Junge. Er wird auferstehen bei der allgemeinen Auferstehung am letzten Tag. Jesus antwortete, aber ich bin die Auferstehung und das Leben. Amen. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er tot ist. Er sah, dass sie ausdauernd war, so wie Elisa die Sunamitin sah. Sie sagte, so wahr deine Seele lebt, ich werde dich nicht verlassen. Ich bleibe hier, bis ich herausfinde, was der Wille Gottes ist. O Bruder, wenn du nur einmal die Bibel nimmst, dich hinsetzt und nachschaust, ob dein Glaube richtig ist, wenn du einfach schaust, ob der Heilige Geist richtig ist, lies es in der Bibel. Sei beharrlich und halte dich an die Verheißung, wenn du sie bekommst. Wenn du an Heilung glaubst, dann halte dich an diese Verheißung fest. Sei beständig, sei ein echter Christ, jawohl, gewiss, sei beharrlich. Petrus wurde von seinem Vater gelehrt, ich werde hier einmal meinen normalen Lauf der Schrift verlassen. Ich werde einfach noch einmal etwas sagen, weil es schon spät ist. Als Petrus von seinem Vater Simon gehört hatte, zweifellos waren er und Andreas dort viele Male mit ihrem Vater auf dem Schiff unterwegs. Der alte, grauköpfige Mann lag im Sterben. Er sagte, mein Sohn, ich habe immer geglaubt, dass ich den Messias noch sehen werde. Aber es wird ein großes Murren geben, wisst ihr, einfach wie es immer ist, wenn Gott etwas tut. Es wird dieses und jenes geben. Aber ich sage euch, nehmt keine anderen Beweise als unsere schriftgemäßen Beweise. Denn die Bibel sagt, dass der Herr, unser Gott, uns einen Propheten wie Moses erwecken wird, und diesen Propheten sollen wir hören. Und wir wissen, wer dieser Messias sein wird. Als Petrus dorthin ging, zweifelte er ein wenig, weil Andreas ihn holen musste. Und so ging er zu ihm und sagte, komm heute Abend hierher und hör ihm ein paar Minuten zu. Und als Petrus vor ihn hintrat, sagte er, du heißt Simon und bist der Sohn des Jonas. Das nenne ich mal beharrlich. Er war so beständig, dass Jesus sagte, du bist ein Fels. Jawohl, du wirst wirklich auf dem Weg bleiben. Ich werde dir die Schlüssel zum Königreich geben. Was immer du auf Erden bindest, wird gebunden sein. Was du im Himmel löst, wird gelöst sein. Was immer du im Himmel und auf Erden löst und bindest, das werde ich im Himmel tun, wie du es auf Erden tust. Beharrlich. Ich würde sagen, er war beständig. Jawohl. Er hatte Beharrlichkeit. Jawohl. In Ordnung. Philippus stand dort und sah das. Er war ausdauernd so sehr, dass er einen seiner konfessionellen Freunde überredete zu kommen und sich selbst davon zu überzeugen. Sicherlich sehr beharrlich. Die Frau am Brunnen war dort draußen und sie war in einem schlechten Zustand und hatte einen schlechten Ruf. Und als Jesus eines Tages zum Brunnen kam, sie dort stehen sah und um etwas zu trinken bat, schimpfte sie mit ihm. Du bist ein Jude und fragst mich so etwas? Du weißt genau, dass du, ein junger jüdischer Mann, kein Recht hast, mich, eine samaritische Frau, um so etwas zu bitten. Wir haben nichts miteinander zu tun. Weißt du nicht, dass es hier Rassentrennung gibt? Woher kommst du überhaupt? Frag mich nicht so etwas. Er schaute ihr ins Gesicht und sagte, aber wenn du wüsstest, mit wem du sprichst, würdest du mich um etwas zu trinken bitten. Oh, beharrlich. Er wusste auch, wo er stand, nicht wahr? Wisst ihr, der Vater hatte ihn dorthin gesandt. Er musste durch Samaria gehen, als er nach Sychar kam. Und als er dann dort stand, sehen wir ihn sehr beharrlich dort stehen. Er nahm ihre Beleidigungen nicht an. Sie schaute ihn an und er begann. Sie sagte, wir beten auf diesem Berge an und du sagst in Jerusalem. Und das Gespräch ging weiter. Er sagte, gehe und hole deinen Mann. Sie antwortete, nun, ich habe keinen. Warum fragst du mich denn so etwas? Er sagte, du hast die Wahrheit gesagt. Du hattest 5 und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht deiner. O Bruder, das hat die Dinge verändert. Sie hielt an und sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Wir hatten seit vielen 100 Jahren keinen mehr. Aber man lehrt uns, dass wir einen Messias bekommen werden. Und wenn dieser Messias kommt, wird er ein Prophet sein. Er sagte, ich bin's, der mit dir redet. Oh, wie beständig sie wurde beharrlich. Denk daran, wer die orientalischen Sitten kennt, weiß, dass eine solche Frau den Männern nichts zu sagen hat. Das stimmt. Nein, sie werden ihr nicht einmal zuhören. Wenn eine Frau mit schlechtem Ruf die Straße entlang kommt, wollen die Männer nichts mit ihr zu tun haben. Ja, das stimmt. Ihre Stimme bedeutete nichts. Aber Bruder, sie wurde sehr beharrlich. Sie erwischte den Priester und die anderen alle. Sie war fest entschlossen, dass sie es erfahren sollten. Sie sagte, schaut, mit anderen Worten, durchforscht eure Schriften. Der Mann hat mir die Dinge gesagt, die ich getan habe. Ist das nicht der Messias? Versuche ihre Stimme zum Schweigen zu bringen, wenn du kannst. Du könntest es nicht tun. Sie war beharrlich. Das ist der Messias. Das ist unsere Gelegenheit. Auf ihn haben wir gewartet und da steht er. Und durch die enorme Beharrlichkeit dieser Frau glaubten sogar die Menschen in der Stadt daran. Sie sagten nicht, jetzt kommst du und sagst mir, wer bin ich, woher komme ich? Das haben sie nicht geglaubt. Die Beharrlichkeit dieser Frau bewies, dass er der Messias war. Und die Bibel sagt, und die Menschen jener Stadt glaubten an ihn, wegen dem Zeugnis dieser Frau. Sie hatte Feuer gefangen. Oh, ich sehe eine kleine alte Frau auf der Straße und sie hat falsch gehandelt. Sie hat alles getan, was falsch ist. Bevor man sich versieht, taumelt sie irgendwo in eine kleine alte Mission mit Farbe und Maniküre im Gesicht und sitzt da oben und sagt, ich habe hier nichts zu suchen. Und als erstes sagt der Heilige Geist, ich habe dich erwählt, halte einmal ihr Zeugnis auf. O Bruder, sie ist so beständig. Als der Versicherungsmann an die Tür kommt, hält sie ihren Kopf gesenkt und schämt sich, zur Tür zu gehen. Am nächsten Tag kann sie ein Zeugnis ablegen, das die Dachschindeln des Hauses zum Beben bringt. Sie ist beharrlich, Bruder. Sie weiß, dass sie das Richtige getan hat. So ist es. Sei beständig. Gebt nicht auf. Johannes, der Täufer, war beharrlich. Er wusste es. Es erinnert mich an Tommy Nichols. Ich glaube nicht, dass er hier unter uns ist, oder? Er ist ein großartiger, kleiner, alter Bruder. Ich kann jetzt mit ihm richtig angeben. Er war neulich bei uns. Ich hatte eine Vision, wie er in der Herrlichkeit war und zurückkommen würde. Und Tommy hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, auch nicht in dieser internationalen Zeitschrift. Er hat es einfach so geschrieben, wie es war. Viele von euch haben es gelesen. Habt ihr die kleine Einlage am Ende der Seiten gelesen? Er sprach über den Dienst der vergangenen Tage und sagte sogar, dass Gott mich viele Male gebraucht hat und eindeutig bewiesen hat, dass er Tote auferweckte. Sie hatten das Zeugnis von eines Abends unten in Mexiko vor nicht allzu langer Zeit. Ich hatte eine Versammlung in Mexico City. Wir waren in dieser großen Arena dort draußen und Tausende von Menschen standen da. Ich hatte nur etwa 3 oder 4 Abende und am zweiten Abend dort, am ersten Abend, habe ich einfach zu den Leuten gesprochen. Sie standen alle dort, arm, ohne einen Sitzplatz. Sie standen einfach in der Mitte der Arena, irgendwo um die 20, 30.000 von ihnen. Und ich fing an, zu ihnen über den Herrn Jesus zu sprechen und über seine große Gnade und seine Barmherzigkeit mit den Menschen und gab ihnen Zeugnis, was er getan hatte. Am zweiten Abend gingen wir hinunter, um für sie zu beten. Über die Plattform kam ein alter mexikanischer Mann, blind, ohne Schuhe. Mit seinen alten, runzeligen Füßen schaute er so aus. Ich dachte an ihn und ich überlegte, hier vor nicht allzu langer Zeit explodierte mir dieses Gewehr. Es war eine umgebaute Winchester zu einer Weatherby Magnum. Ich denke, der Mann, der es mir gegeben hat, sitzt jetzt hier. Und er, ich wollte schon immer eine Weatherby Magnum haben. Ich spiele kein Golf und gehe auch nicht mit einer Reihe von Frauen aus und tue keine anderen Dinge. Gott gab mir den Sport zu jagen und zu angeln. Und ich habe die Weatherby Magnum immer geliebt. Sie sehen gut aus und ich wollte sie haben, aber sie kosten zu viel. Ich habe Freunde, die sie für mich gekauft hätten, wie ich neulich sagte. Wie könnte ich einen Mann eine Weatherby Magnum für Hunderte von Dollar für mich kaufen lassen, wenn ich Missionarsfreunde habe, die nicht einmal Schuhe an ihren Füßen haben? Nein, niemals. Diese armen alten Mexikaner dort unten haben alte, raue Füße. Er trug einen alten Mantel, war ganz zerlumpt und hatte vielleicht noch nie in seinem Leben eine anständige Mahlzeit zu sich genommen. Er hatte 4 oder 5 Kinder zu Hause und dann war er auch noch blind. Ich hätte ihm meinen Mantel gegeben, ich hätte ihm auch meine Schuhe gegeben, aber er war ein viel größerer Mann. Aber ich gab ihm meine Liebe. Ich legte meinen Arm um ihn und betete für ihn, und Gott öffnete seine Augen direkt dort auf der Plattform. Er rannte dort schreiend auf und ab. Eine kleine alte mexikanische Frau, das verbreitete sich überall in der Stadt, dort in Mexiko. Am nächsten Tag gab es dort einen Kleiderständer, der viel breiter war als dieser hier, wo so hoch alte Tücher und Hüte von Menschen gestapelt waren, die versuchten, geheilt zu werden. Eine kleine mexikanische Frau brachte an diesem Morgen ihr kleines Baby, das kaum noch atmete, zum Arzt. Eine Lungenentzündung hatte sich in seiner Lunge festgesetzt. Während sie in der Praxis war, hörte das kleine Baby auf zu atmen. Der Arzt legte das Beatmungsgerät an, aber er konnte es nicht wiederbeleben. Es war tot, um 9 Uhr an diesem Morgen. Sie sagten der Mutter, wir nehmen ihn mit. Sie antwortete, nein, ich werde das Baby behalten. Und sie nahm es in ihre Arme und lief nach Hause. Sie ging zu ihrer Nachbarin und sagte, hast du nicht gesagt, dass einer unserer Leute gestern Abend dort sein Augenlicht empfangen hat? Sie war eine Katholikin. Sie fragte, hat nicht einer von unseren Männern auf dieser Plattform sein Augenlicht erhalten? Sie sagte, ich nehme mein Baby mit. Dort ging sie mit dem Baby durch den Regen. Sie lief um 9.30 Uhr oder 10 Uhr an diesem Morgen los und stand dort bis 10:30 in der Nacht, bevor ich überhaupt hereinkam. Es regnete und die armen Mexikaner standen dort. Den Frauen hingen die Haare ins Gesicht und sie standen dort im Regen, der auf ihr Gesicht fiel. Bruder Jack Moore und viele andere Brüder kamen herunter. Es waren so viele um die Arena herum, dass sie mich auf eine Leiter an der Außenseite bringen und mir ein Seil um die Arme legen und mich daran herunterlassen mussten, um auf die Plattform im hinteren Teil zu gelangen. So viele Leute waren da. Ich kam dort hoch und begann zu sprechen. Ich hatte gerade angefangen zu sprechen, als ich rechts von mir einen schrecklichen Tumult hörte. Ich dachte, was ist das? Ich versuchte zu predigen, aber dort war wieder ein furchtbarer Tumult. Und Billy, mein Sohn, kam zu mir und sagte, Papa, ich habe Bruder Espinosa die Gebetskarten gegeben und er gab ihnen, ich weiß nicht, ich habe ihn Männer genannt, so langsam war er. Er gibt ihnen die Gebetskarten aus und diese kleine Frau dort möchte eine Gebetskarte für ihr totes Baby. Papa, sie stehen schon den ganzen Tag hier im Regen. Wir können sie einfach nicht aufhalten. Wir haben etwa 150 bis 200 Platzanweiser dort stehen und sie bricht einfach durch sie hindurch. Wir haben sie 3 oder 4 Mal von der Plattform geholt. Wir können einfach nichts gegen sie unternehmen. Ich sagte, Bruder Moore, geh rüber und bete für sie. Sie weiß nicht, wer ist. Geh einfach. Sie war eine nette, hübsche, kleine Frau und sah aus wie ungefähr 25 Jahre alt, wahrscheinlich ihr erstes Baby. Und so ging Bruder Jack dort hinüber. Ich sagte, ich sprach über unseren Herrn und ich schaute und sah ein kleines, dunkelhäutiges, mexikanisches Baby ohne Zähne vor mir stehen, das einfach nur kicherte und lachte. Ich schaute wieder hin und sagte, warte einen Moment, Bruder Moore. Sag ihr, sie soll das Baby hierher bringen. Und sie öffneten die Reihe, als Bruder Espinosa, viele von euch Gemeinde Gottes Brüder kennen ihn, da kommt er her. Und sie öffneten die Reihe. Hier kam diese kleine Frau hereingelaufen, fiel auf die Knie und rief, Padre, Padre. Ich sagte, erheb dich, steh auf. Sie hatte Perlen in ihrer Hand. Ich sagte, leg sie einfach weg. Ich fragte, was ist denn los? Bruder Espinosa übersetzte, ihr Baby war tot und die kleine Mutter stand dort, weinte und ihre kleinen Augen schwollen an. Sie hatte es dort liegen, unter einer kleinen blauen Decke, die herunterhing. Dort lag das kleine tote Baby. Es war steif und man konnte sehen, wo seine kleinen Arme und so weiter lagen. Es war schon seit dem Morgen tot. Ich sagte, nun, Bruder Espinosa, übersetze das nicht. Das ist eine Vision, die ich gerade gesehen habe. Er fragte, was? Ich antwortete, es ist eine Vision. Sage nichts. Lass mich beten. Ich sagte, himmlischer Vater, Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber ich habe dorthin geschaut und vor meinen Augen tauchte ein kleines Baby auf, das ungefähr so groß war. Und ich sagte, ich werde meine Hände auf dieses kleine, tote Wesen legen. Und ungefähr zu dieser Zeit begann es zu treten und zu schreien, so sehr es konnte. Ich sagte, Bruder Espinosa, geh zu Ihrem Arzt und lass dir eine schriftliche Erklärung geben. Das tat er. Warum? Sie war beharrlich. Weshalb? Es war ihr egal, was die Kirche sagte, ob sie ausgeschlossen wurde, was auch immer es war. Wenn ein Blinder sein Augenlicht empfangen konnte, ihr Baby. Kein Mensch konnte einem Blinden das Augenlicht zurückerstatten. Das weiß doch jeder. Sogar die Pharisäer sagten, wer könnte einem Blinden das Augenlicht wiedergeben, außer Gott allein. Kein Mensch konnte das tun, und sie wusste das. Und sie wusste, wenn Gott hier auf Erden so mächtig war, einem Blinden das Augenlicht zu geben, dann war er derselbe Gott, der auch Tote auferwecken konnte. Sie war ausdauernd. Sie blieb den ganzen Tag. Als der Bestatter ihr Baby abholen wollte, blieb sie trotzdem den ganzen Tag. Die Ordner versuchten, sie aus der Reihe fernzuhalten, aber sie blieb trotzdem. Sie wurde in jeder Hinsicht abgewiesen, aber sie blieb. Warum? Sie hatte Durchhaltevermögen. Und warum? Glaube hatte einen Halt gefunden. Der Glaube sagte, es ist so. Der Glaube kennt keine Schwierigkeiten. Glaube kennt keine Niederlage. Wenn du Glauben hast, hast du Ausdauer. Lass uns eine Minute beten. Wie viele wollen Beharrlichkeit? Unser himmlischer Vater, ich glaube, Herr, von ganzem Herzen, dass wenn die Menschen nur erkennen könnten, ich glaube, dass sie gute Menschen sind. Ich glaube, dass sie dein Volk sind. Ich weiß, dass sie es sind. Sie lieben dich. Sie sind vom Tode zum Leben hinübergegangen. Aber in ihren Gedanken versucht Satan die ganze Zeit, ihnen etwas falsch zu zitieren und von Gottes Wort wegzunehmen. Ich bete, Vater, dass du ihn zurechtweist. Gewähre es Gott. Lass deinen Heiligen Geist gerade jetzt über diese Zuhörerschaft kommen. Zweifellos hat der größte Teil der Menschen, die heute hier sind, deine Gegenwart gespürt. Sie glauben, aber lass sie erkennen, dass es auch jemanden gibt, der sie hindert, und das ist der Feind. Er kann durch wertvolle Freunde sprechen, doch dein Wort ist dasselbe. Wie konntest du dieses tote Baby für diese mexikanische Frau auferwecken, weil sie Glauben hatte und nicht das Baby von jemand anderem? Wie könntest du einen Blinden heilen, der nicht sehen konnte, wenn du nicht einen anderen Blinden heilen würdest? Aber der Grund ist, dass viele von ihnen aufgehalten werden. Einige von ihnen haben Ausdauer. Sie machen einfach weiter, egal was es ist. Wie die kleine syrophönizische Frau, von der wir heute Nachmittag gesprochen haben, die vor dir stand. Du hast ihr nur gesagt, geh deinen Weg. Der Teufel hat sie verlassen. Das war alles, was sie wissen wollte. Du musst jetzt nicht in unsere Mitte kommen, um das zu sagen, Vater, denn du hast es bereits gesagt. Alles, um was ihr bittet, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr es empfangt und ihr werdet es haben. Wir wissen, dass das dein Wort ist. Wenn wir nun um etwas bitten, dann sollten wir danach beharrlich sein. Wir sollten wissen, dass es uns gehört. Du gibst es uns. Du kannst nicht lügen, du bist Gott. Wenn du es einem anderen gibst, warum gibst du es dann nicht auch uns? Wenn wir bitten, werden wir es empfangen. Du hast es gesagt. Klopft an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Bittet, so wird euch gegeben werden. Nun Gott, Verheißung um Verheißung hast du uns gegeben. Wo zwei oder mehr in meinem Namen versammelt sind und um etwas bitten, so wird es ihnen gegeben werden. Nun, du hast das verheißen. Wo zwei oder drei versammelt sind, egal wie klein die Versammlung ist, werde ich mitten unter ihnen sein. Du hast es verheißen, Herr. Das ist deine eigene Verheißung. Das ist dein eigenes Wort. Ich glaube es. Ich glaube, dass genauso wie du heute hier vor uns standest, du durch die Gänge des Himmels gekommen und hierher gegangen bist und gesagt hast, ich bin in eurer Mitte, weil ihr euch versammelt habt. Nun, Mein Glaube sagt mir sowieso, dass du hier bist. Du bist also genauso hier, wie du es sein würdest, wenn wir deine hörbare Stimme vernehmen würden. Hier ist deine Stimme auf dem Papier, deine Verheißung, und sie gehört uns. Du hast dieses gesegnete Wort durch Blutvergießen und durch die Zeitalter hindurch bewahrt, aber dennoch bleibt es bestehen, denn du sagtest, Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort nicht. Ich bete, Vater, dass die Menschen jetzt verstehen, dass dein Wort das ist, was es ist. Es ist Gott und es ist in unserer Mitte. Jetzt ist der lebendige Gott mit dem lebendigen Wort hier, um es jedem Menschen durch die Lippen eines Predigers, durch die Lippen eines Propheten, durch die Lippen eines Lehrers, durch die Lippen eines Missionars kundzutun. Du bist hier, Gott, und wir hören es und wissen, dass es so ist. Dann spüren wir dich. Wir schauen zurück und sehen, wo wir einst aus dem harten Klumpen der Sünde herausgehauen wurden, und nun wurden wir emporgehoben. Wo der Segen nicht zu uns kommen konnte, da haben wir ihn jetzt. Einst waren wir blind, jetzt können wir sehen. Einst waren wir gefühllos, jetzt haben wir Gefühle. Einst waren wir tot, jetzt sind wir lebendig. Das Angeld von allem, was wir uns wünschen, und von allen Dingen gehört uns. In der Bibel wird uns gesagt, dass wir jetzt alles besitzen und dass alles uns gehört. Segne dein Volk heute Nachmittag, Vater. Wenn hier ein Sünder ist, Vater, dann bete ich, dass du ihn gerade jetzt rettest. Mögen sie hereinkommen. In ihrem Herzen möge ihr Herz der Altar sein, auf dem ihre Seele ruht. Und mögen sie ihren Unglauben auf den Altar ihres Herzens legen und sagen, Gott, von heute an werde ich dir glauben. Während wir unsere Häupter gebeugt haben und im Gebet sind, frage ich mich, wie viele hier drin so fühlen. Herr, nimm den Unglauben aus meinem Herzen. Du magst ein Gemeindemitglied sein, du magst treu sein, aber trotzdem gibt es noch einiges in der Schrift, wo du sagst, ich bezweifle, dass es so ist. Du bist immer noch ein Sünder. Wenn eine kleine Fehlinterpretation von Gottes Wort an Eva all den Tod, Kummer, Friedhöfe, Krankheit und hohes Alter verursacht hat, das ist nur weil, nicht, vieles davon war die Wahrheit, aber nur eine Kleinigkeit stimmte nicht und Eva glaubte das. Du magst 99% der Bibel glauben, aber wenn du dieses 1% nicht glaubst, bist du immer noch ein Sünder. Derjenige, der die Menschen aus Eden geholt hat, dieses 1% lässt dich nicht wieder hinein. Du weißt, wenn 1% dich hinausgetrieben hat, wird 1% dich nicht mehr zurücklassen, nachdem eine solche Strafe in Form von Leid bezahlt wurde. Willst du nicht von ganzem Herzen glauben? Erhebe deine Hand und sage, Gott sei mir gnädig. Wenn du auf diese Weise glauben möchtest, Gott segne dich, Gott segne dich. Er sieht euch. Seid jetzt aufrichtig. Du musst nicht hierher zum Altar kommen. Jesus sagte, wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Damit ist es erledigt. Entweder glaubst du oder nicht. Wenn du das von ganzem Herzen glaubst, bist du vom Tode zum Leben hinübergegangen. Jetzt bist du in einem Wachstumsprozess. Du bist jetzt auf dem richtigen Feld. Du kannst dich weiter erheben von der Rechtfertigung zur Heiligung, zur Taufe des Heiligen Geistes und weiter in die Verherrlichung. Denn niemand konnte seine Hand erheben, es sei denn, dass mein Vater ihn rief. Und alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Und die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, hat er verherrlicht. Ich zitiere die Schrift, sein Wort, das stimmt. Glaubt es jetzt, habt das ewige Leben, glaube und lebe oder zweifle und stirb. Also habt das ewige Leben und glaubt an den Herrn Jesus Christus, wo immer du deine Hand erhoben hast. Eine Prophezeiung wird aus der Zuhörerschaft gegeben, der Übersetzer. Seid jetzt alle ehrfürchtig, gepriesen sei der Name des Herrn. Glaubt ihm von ganzem Herzen, während du danach deine Entscheidung in deinem Herzen triffst, glaube jetzt von ganzem Herzen. Bekenne alle deine Fehler, dann kannst du beharrlich sein. Viele hier mögen sagen, Das verstehe ich nicht. Warum eigentlich? Sie hat es im Klartext ausgelegt. Sicherlich glaubt ihr der Bibel. Er hat verheißen, dass er seinen Geist ausgießen würde. Gebot würde auf Gebot sein und Vorschrift auf Vorschrift. Hier ein wenig und dort ein wenig. Halte fest an dem, was gut ist, denn mit stammelnden Lippen und fremden Sprachen werde ich zu diesen Menschen sprechen. Und dies ist der Sabbat. Aber sie wollten nicht hören und wandten ihre tauben Ohren ab. Glaube an ihn. Sei beharrlich, nimm ihn jetzt an. Glaube an Gott. Geh von hier zu deiner Gemeinde. Geh und sage es deinem Pastor, dass du Christus angenommen hast. Geh und sage deiner Gemeinde, der vollen Evangeliumsgemeinde in deiner Nachbarschaft oder wo auch immer sie ist, dass du Christus angenommen hast. Bitte deinen Pastor, dir zu helfen, dich weiter in das Reich Gottes zu führen. Viele von euch, wie viele glauben, dass Christus euch eure Sünden vergibt? Hebt eure Hände. Das ist euer Unglaube. Gott segne euch, ich danke euch nun. Anstatt eine Gebetsreihe aufzurufen, werde ich hier stehen und den Heiligen Geist bitten, Menschen aus dieser Zuhörerschaft zu rufen. Seid jetzt bitte in den nächsten Augenblicken sehr ehrfürchtig. Bleibt einfach sitzen und seid wirklich ehrfürchtig. Ich sehe zurzeit keine einzige Person in diesem Gebäude, die ich kenne. Es gibt dort niemanden, den ich kenne und den ich sehen kann. Aber ich habe einfach zu euch gesprochen. Ist das nicht Herr Sims aus Zion, der mich hier ansieht? Nein, das ist er nicht. Ich sehe, dass es nicht so ist. Ich möchte nur ehrlich sein und herausfinden, ob es so war. Es ist niemand hier, den ich kenne. Glaubt ihr, dass sich die Gemeinde in diesem Zustand formt? Wie Luther einen breiten Weg hatte, um Christus anzunehmen. Das Maß für die Methodisten kam in der Minderheit. Die Pfingstler kommen noch mehr in die Minderheit. Die Gemeinde wird mehr wie Christus und hat die Kraft zu leben. Und nun müssen sich die Pfingstler in einem Zustand umgestalten, um den Schlussstein zu empfangen und müssen so geschliffen werden, dass dort kein Geräusch eines Hammers oder ein Summen einer Konfession zu hören sein wird. Es ist bereits herausgeschnitten. Es ist das Programm Gottes. Der Heilige Geist schleift es in diesem Zustand. Ihr glaubt. Jesus hat verheißen, dass ihr in den letzten Tagen die Werke, die er tat, auch tun würdet. Ich habe vor einer Weile Hebräer 4, Vers 12 zitiert. Das Wort Gottes, das war Christus, ist ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Als er hier auf Erden war, erkannte er ihre Gedanken und was in ihrem Herzen verkehrt war und bewies es. Wenn er das heute Nachmittag für dich tun würde, könntest du nicht als Ungläubiger von hier weggehen. Wärst du beharrlich, wenn er dich rufen würde? Wie viele Kranke sind hier im Raum? Hebt eure Hände, beugt eure Häupter und sagt, ich möchte, dass im Gebet zu Gott an mich gedacht wird. Rundherum überall. Wie viele wissen, dass ich ein Fremder für euch bin? Hebt eure Hände, die wissen, dass ich euch nicht kenne. Sicher, es ist einfach überall. Seid jetzt ehrfürchtig und betet einfach für einen Augenblick. Woran glaube ich jetzt? Wie Simson es tat, als er dorthin griff und die Locken fühlte, als ich hier stand und sagen wollte, lass die Menschen einfach vorbeigehen und diese Prediger hier herunterkommen, um ihnen die Hände aufzulegen. Da traf mich etwas. Ich sah, wie sich eine Vision über die Zuhörerschaft bewegte. Dadurch weiß ich, dass die Locken immer noch da sind. Seine Verheißung ist immer noch hier. Betet jetzt und seht, ob er nicht derselbe Gott ist. Wenn er heute Nachmittag hier in unserer Mitte ist, könnt ihr dann nicht mit eurem Glauben beharrlich sein, um an Gott zu glauben? Amen. Nun betet einfach und bittet Gott, euch zu segnen. Macht es wie die Frau, die den Saum seines Gewandes berührte. Seht, wie beharrlich sie war. Sie dachte, wenn ich nur sein Gewand berühren kann, dann werde ich gesund. Ich glaube, dass dieser Mann die Wahrheit ist. Egal, was die Priester sagen, ich glaube, dass er dieser galiläische Prophet ist und ich glaube es. Und sie sagte, wenn ich sein Gewand berühren kann, werde ich gesund werden. Nun ist er immer noch derselbe hohe Priester, so sagt es die Bibel, der vom Gefühl unserer Schwachheiten berührt werden kann. Wenn du jetzt wirklich krank bist, Warum durchbrichst du dann nicht im Glauben die Schallmauer der Welt? Diese Schallmauer, die sagt, so etwas gibt es nicht. Die Tage der Wunder sind vorbei, so etwas gibt es nicht. Willst du nicht darüber hinausgehen, wo du frei sein kannst und sein Gewand berühren? Und wenn er in der Bibel verheißen hat, dass wir dasselbe tun werden, was er getan hat, und ich euch die richtige Botschaft gebracht habe, dass er derselbe ist, dann lass ihn das tun. Er hat es verheißen. Ich stehe heute Nachmittag genau wie die syrophönizische Frau hier, weil er es verheißen hat. Und du sitzt dort. Er hat es verheißen. Lass keinen Teufel und keinen Zweifel in deinem Weg stehen. Er wird es gewähren. Er wird diese Barrieren durchbrechen und dich abholen. Glaube es. Wenn der Herr zu mir sprechen und mir vor einer Gruppe von Fremden etwas sagen sollte, was du weißt, dann ist das ein wichtiger Beweis, ein Beweis der Bibel, dass er hier bei euch ist. Könntest du dann nach Hause gehen und beharrlich sein und sagen, Preis sei Gott? Könntest du in dieser Weise, wie die kleine syrophönizische Frau, handeln? Sie wusste, dass sie zurückgehen würde, um das Baby gesund vorzufinden. Jawohl, sie wusste, dass es so sein würde. Du glaubst einfach, glaube jetzt. Es war nicht meine Absicht, das zu tun. Ich habe über etwas anderes gepredigt. Ich wollte einen Altarruf machen, und als ich den kurzen Altarruf gemacht habe, da bewegte sich etwas dazu. Beginnen wir auf der anderen Seite. Ich kann die eine Stelle im Gebäude nicht finden. Ich muss auf einer Seite anfangen. Ich fange rechts an und gehe nach links. Habt ihr noch Zeit? Sagt Amen. In Ordnung. Dann sitzt einfach still. Bewegt euch nicht, seid einfach ehrfürchtig. Es stört, wenn jemand hier oben oder unten in diesen Reihen irgendwo ist, dann glaubt einfach von ganzem Herzen und sagt, Herr, ich glaube wirklich mit allem, was in mir ist. Ich glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, hier ist. Ich glaube, dass Gott die Verheißung gemacht hat und Gott wird genau das tun, was er versprochen hat. Der Mann, der hier sitzt und mich direkt anschaut, sitzt neben der zweiten Person, trägt einen braunen Anzug und hat ein Problem mit den Augen. Ich kenne dich nicht, du bist ein Fremder für mich. Du kennst mich vielleicht, aber ich kenne dich nicht. Das ist doch wahr, oder? Jemand könnte sagen, der Mann trägt eine Brille. Das ist nicht sein Problem. Das ist schon ein Problem, aber er ist in einem Alter, wo man eine Brille tragen kann. Es ist eine Wucherung an seinem Auge, das ist richtig. Es ist auf deinem rechten Auge, das stimmt. Du bist ein Mitglied der Gemeinde in Philadelphia. Das ist richtig. Wenn du glaubst, wird dieses Gewächs dein Auge verlassen. Wenn das wahr ist, was gesagt wurde, dann hebe deine Hand. Was hat er berührt? Denselben, der dich weinen, Gott loben und rufen lässt. Das ist er derselbe. Direkt hinter ihm war dieser blendende Geist. Hinter ihm steht eine Frau, die mich ansieht. Lass mich sehen, etwa 1, 2, 3, 4, die dort sitzen, sie hat auch Augenprobleme. Wenn sie von ganzem Herzen glaubt, wird diese Sache sie verlassen. So ist es. Die Dame, die dort hinten sitzt, hat auch dieses Blasenleiden. Glaubst du, dass Gott dich von deinem Blasenleiden heilen wird? Sie trägt eine Brille. Sie hat ein rosa Kleid an. So ist es. Ich bin ein Fremder für dich. Ist das richtig, meine Dame? Wenn diese Dinge wahr sind, erhebe deine Hand. Es hat dich verlassen. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Hab Glauben an Gott. Was ist mit jemandem in diesem Gang hier drin? Glaubst du? Hab einfach den Glauben, das ist alles, was du tun musst. Diese Dame mit Blumen am Hut, die dort hinten mit Arthritis sitzt, glaubst du von ganzem Herzen? Ja. Ja, du, meine Dame, graues Haar und hat ein weißes Kleid an. In Ordnung, du. Du hast mit dem Finger nach unten gezeigt. Es hat dich verlassen. Ich bin ein Fremder für dich. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber Christus kennt dich. Das war doch richtig, oder? In Ordnung. Glaube an Gott. Glaubst du ihm jetzt? Der Mann, der dort hinten sitzt, seht ihr nicht das Licht über ihm? Er betet für jemanden. Er ist es nicht selbst. Er betet für eine Frau. Es ist seine Frau. Sie hat niedrigen Blutdruck. Sein Name ist Herr Markus. Haben Sie Glauben? Ich weiß nicht, wer er ist. Ich habe ihn noch nie gesehen. Gott weiß, dass das stimmt. Wenn das so ist, Herr, hebe deine Hand. Glaube von ganzem Herzen, dann wird es geschehen. Glaubst du? Was ist mit denen da drüben in dieser Richtung? Was ist mit einigen von euch? Habt Glauben. Ich sehe eine farbige Dame hier unten sitzen. Es ist nicht für sie selbst. Ja, sie betet für jemanden, den sie mit hierher gebracht hat. Sie ist in ein Krankenhaus gegangen und hat jemanden abgeholt. Es ist der Mann, der am Ende der Reihe sitzt. Der Mann weiß nicht, was ihm fehlt. Aber wenn Gott ihn nicht heilt, dann muss er sterben. Du hast ihn aus dem Krankenhaus hierher gebracht, das stimmt. Irgendwie hat das sogar seinem Kopf geschadet. Das ist richtig, stimmt. Und du, der du glaubst, dass ich Gottes Prophet bin, ich bin ein Fremder für dich. Ist das so? Du bist einfach ein Fremder, der hierher gekommen ist, in Ordnung. Wenn du von ganzem Herzen glaubst und du hast auch etwas, wofür gebetet werden soll, das ist ein Gewächs und dieses Geschwür ist an deinem rechten Bein. Wenn das richtig ist, hebe deine Hand. Glaube jetzt, die farbige Dame, die zwei Plätze daneben sitzt, dort mit dem Hut auf, diese Dame leidet an einem Nervenleiden. Sobald ich das über sie sagte, wusste sie Bescheid und es hat ihren Glauben gestärkt. Wenn das stimmt, dann hebe deine Hand, Dame. Glaubst du? Der weiße Mann, der dort hinter dem Farbigen sitzt, hat seine Hände erhoben. Er betet für seinen Freund, der an Krebs erkrankt ist und stirbt. Und der Mann ist nicht hier. Und du betest für ihn. Du hast sogar angefangen zu beten, als ich das erwähnt habe. Wenn das richtig ist, dann winke mit der Hand so. Glaube und du wirst haben, worum du gebeten hast. Kannst du beharrlich sein? Der Heilige Geist ist überall im Gebäude und zeigt dir, dass er dich liebt. Glaubst du? Bist du beharrlich, ausdauernd? Wie viele haben jetzt Glauben für ihre Heilung, während er hier ist? Das ist er. Ihr seid jetzt eingedrungen. Wir haben ihn in unserer Gegenwart. Hebt eure Hände. Dame, du sitzt dort mit den Krücken, die dort drunter liegen. Wozu benutzt du sie? Wirf sie weg und lass sie dort liegen. Gehe weiter und geh nach Hause. Jesus Christus macht dich gesund. Glaubst du daran? Ich beobachte nur, was mit euch geschieht. Glaubt ihr es? Legt eure Hände aufeinander. Legt jetzt einfach ein jeder eure Hände aufeinander. Wenn ihr bereit seid, dieses zu verlassen, dann kommt dort heraus. Raus aus euren Stühlen und allem anderen. Glaubt einfach, könnt ihr diese Barriere des Unglaubens nicht durchbrechen? Wie begriffsstutzig können wir denn sein, Freunde? Könnt ihr nicht sehen, dass Jesus Christus jetzt hier ist? Hat er in dieser Versammlung nicht mehr für uns getan, als in der ganzen Bibel aufgeschrieben ist, dass er es jemals getan hätte? Glaubt ihr? Herr, ich glaube. Herr, ich glaube. Alle Dinge sind möglich. Herr, ich glaube. Herr, ich glaube. O Herr, ich glaube. Alle Dinge sind möglich. Herr, ich glaube. Ob sie hier ist oder nicht, weiß ich nicht. Dort ist eine Frau, die betet. Es ist die Frau eines Pastoren. Sie hat ein Nierenleiden. Sie heißt Frau Miguel. Glaube von ganzem Herzen und du kannst nach Hause gehen und gesund werden. Herr, ich glaube. Mach dir keine Sorgen wegen des Zustands in der Gemeinde. Es wird sich aufklären. Herr, ich glaube. Oh, Leute. Alle Dinge sind möglich. Glaubt ihr jetzt? Seid beharrlich. Steht auf. Ich glaube. Herr, ich glaube. Oh, Herr, ich glaube. Alle Dinge sind möglich. Oh, Herr, ich glaube. Ich liebe ihn. Wie viele beanspruchen jetzt ihre Heilung? Hebt eure Hände und sagt, diese Sache wird mich verlassen. Ich habe jetzt den Glauben bekommen. Es hat mich verlassen. Ich glaube es. Er hat mich zuerst geliebt und hat meine Errettung erkauft am Stamm von Golgatha. Glaubt ihr wirklich aus tiefstem Herzen, so wie diese kleine Griechin? Herr, ich bin in deiner Gegenwart. Ich nehme dein Wort der Verheißung in meinem Herz auf. Und so wie diese Frau geglaubt hat, dass ihre Tochter gesund wird, so glaube ich, dass ich gesund bin. Und jede Bitte, die ich geäußert habe, gehört jetzt mir. Glaubst du es? Erheb deine Hand und sage, Gott, ich reiche dir meine Hand als ein Versprechen. Ich glaube es von ganzem Herzen. Und von dieser Stunde an werde ich so beharrlich sein, wie ich nur kann. Ich bin geheilt. Durch seine Striemen und seine Verheißungen hält sich mein Glaube an Gottes Wort fest und ich bin geheilt. Glaubst du es? Mein Glaube blickt auf dich. Du Lamm von Golgatha, o göttlicher Heiland, nun höre mich, während ich bete. Nimm alle meine Sünde weg, o lass mich von diesem Tage an ganz und gar dein sein. Lass uns unsere Häupter beugen aus der Tiefe deines Herzens, aus dem Innersten, aus der Seele, die dich kontrolliert. Du, der du vor einer Weile die Hand gehoben hast, als ich dich um den Altarruf bat und du wolltest, dass Christus in dich kommt, um dich zu einem echten, beharrlichen, wissenden Christen zu machen. Glaubst du jetzt, dass du besitzt, worum du gebeten hast? Wenn ja, dann erhebe deine Hand zu Gott. Überall im Gebäude kann man die Hände sehen. Meine Güte! Jeder, der krank war und ohne jegliches Zögern glaubt, wie die syrophönizische Frau, die von ganzem Herzen glaubte, dass ihre Tochter gesund sein würde, und das war sie auch. Ihr glaubt, dass die Krankheit und das Problem, was auch immer mit euch, nicht in Ordnung war, dass ihr in der Gegenwart Christi heute Nachmittag, so wie er es uns verheißen hat, indem er zu uns gekommen ist, dass ihr nun den Glauben an sein verheißenes Wort habt, dass er hier unter uns ist. Bittet, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Und ihr habt gebeten, und ihr seht sein Zeichen. Ihr glaubt wahrhaftig, dass es nicht irgendein Glaubensbekenntnis, irgendein Schwindel, irgendeine Konfession oder irgendein Wahrsager ist. Aber ihr glaubt, dass es euer Erlöser, Jesus Christus, ist, der in euch wirkt und euch den Glauben gibt, es zu glauben, eure Hand zu heben und zu sagen, ich nehme es an und ich glaube es von ganzem Herzen. Gesegnet sei das Band, das bindet unsere Herzen in christlicher Liebe. Die Gemeinschaft von Gleichgesinnten ist wie die von oben. Vor dem Thron unseres Vaters schütten wir unsere inbrünstigen Gebete aus, unsere Ängste, unsere Hoffnungen. Unsere Ziele sind eins und unser Trost und unser Sorgen. Wenn wir uns trennen, bereitet es uns innerlichen Schmerz, aber wir werden immer noch im Herzen verbunden sein und hoffen, uns wieder zu versammeln. Bis ich euch wiedersehe, mache Gott euch beharrlich. Nehmt sein Wort wie eine Fackel und das Schwert in eure Hand und lasst den Glauben herausschwingen und jede Krankheit von euch wegschneiden, bis ihr Jesus in der Fülle seines Segens seht. Gott segne euch.